Aber weil ich zum Beispiel, Tilo, zwischen uns beiden von Spotify gesagt bekommen habe, dass ich mehr so ein bisschen Videospielmusik bin und du mehr so ein bisschen British Pop.
British Pop?
British das ist Pop. Hart. Ist das nicht so, bist du da nicht so drin?
Britpop?
Ja.
Fühle ich nicht.
Fühlst du nicht? Haben die dich dann echt falsch eingeschätzt.
Britpop? Ja, fühle ich nicht.
Ich lasse mir das vielleicht auf ein T-Shirt drucken. Das könnte auch gut hinten auf den letzten 20 Seiten im EMP, könnte das bei den Motto-Shirts dabei sein.
Ja, stimmt.
Britpop. Neben schade, dass man Bier nicht ficken kann und so.
Ja, ja. Und dass hier das pinke T-Shirt, wo draufsteht, schwarz war leider aus.
Ja, ja, ja.
Hallihallo, da sind wir wieder. Kerngeschäft, Podcast von Morcor. Und dieses Mal wieder, natürlich mit der Lin Ventura, den Teil 1, haben wir bereits Anfang des Monats abgefrühstückt und jetzt kriegt ihr den zweiten Teil um die Ohren gehauen von uns. Wieder in einer gewohnten Konstellation, nachdem der Rodney letztes Mal würdevoll den Tilo vertreten hat, bin ich jetzt wieder mit besagtem Tilo. Hallo Tilo.
Hallo.
Und auch wieder mit dem Mike am Start. Hallo Mike.
Hallo.
Und wir gehen jetzt quasi, setzen so ein bisschen beim letzten Mal wieder an und haben noch ein paar Themen mitgebracht, die wir ja rückblickend auf das Jahr 2021 mal besprechen wollten. Vorab, weil wir das auch letzte Folge aber mal gestartet haben. Tilo, du darfst beginnen mit deinem wunderbaren Spotify-Rapt und da wäre es einfach bezaubernd, wenn du mal ganz kurz mal da bringen könntest, was dir der Spotify rausgehauen hat. Und ob das überhaupt auch so stimmt, was Spotify dir da so gesagt hat. Aber das war ja bei uns auch so eine Situation.
Mhm. Ja, möchtet ihr was über meinen Film-Soundtrack wissen?
Unbedingt. Klar.
Das war ja neu, ne? Das gab es letztes Jahr, glaube ich, nicht.
Nee, ich glaube, es gab es irgendwie bei diesem Halbjahresrückblick oder was das dann war. Wir hatten ja auch mal so ein Halbjahresrückblick. Da gab es irgendwas auch mit dem Film-Soundtrack, wenn ich mich recht erinnere.
Ja? Okay. Naja, auf jeden Fall in meinem Vorspann läuft Only Money von A Day to Remember.
Okay.
Dann der Song, wenn ich im strömenden Regen jemand meine Liebe gestehe. Und das ist ziemlich witzig, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man bei diesem Geständnis einen Korb bekommt. Denn da habe ich Spanish Love Songs Routine Pain.
Geil. Guter das heißt, Song.
Ja. Und wieder ein Korb. Super.
Nice.
It's just Routine Pain. Und dann gab es noch den Song, wenn man gegen ein rachsüchtiges, uraltes Wesen kämpft. So hieß es, glaube ich. Das ist bei mir, und das finde ich auch ganz passend, Apollo von Crystal Lake.
Das passt sogar sehr, sehr gut. Also das
also
ist
das der Song. Funktioniert. Also ich fand das passend.
Ja, ja Punkt, ja.
Ja. Dann war ich ein bisschen überrascht, dass ich es doch auf 77.010 Minuten gebracht habe.
Krass. Das ist nice. Guter Schnitt.
Was vor allem aber auf Podcast zurückzuführen ist. Ja, ich finde es aber gut, dass ich etwas, für das ich Geld bezahle, doch so viel nutze.
Ja.
Das, also ganz im Vergleich, im Gegensatz zu meinem Kabelanschluss zum Beispiel, den ich doch sehr viel Geld bezahle und ihn gar nicht benutze.
I feel you. Auch mit Blick auf die diversesten Streaming-Portale, die ich mir so angehäuft habe, die ich alle irgendwie nicht so richtig nutzen will.
Ja, kennt man. Irgendwie alles über ein Abo und dann hast du irgendwie nie die Zeit, um es nochmal zu nutzen.
Dann fand ich ganz schön meine Audio-Aura. Wie war die bei euch?
Jetzt frag mich nicht mehr.
Sind ja zwei Adjektive dann immer. Weiß das jemand von euch spontan?
Ah, ich war doch irgendwie zwischen fröhlich und ängstlich oder irgendwie sowas.
Ja,
zwei komplett sowas. Komische Extreme. Mhm.
Genau. Ich hatte irgendwas mit bold, wo ich dachte so, was ist bold für ein deutsches Wort? und selbstsicher. Ich glaube selbstsicher und keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ach krass. Ja, wegen der Pumpen-Playlist.
Ach, wegen der
Pumpen. Yo. Die dicke Hose Pumpen-Playlist,
ja. Wahrscheinlich, ja.
Ja, ich bin fröhlich und wehmütig.
Fröhlich und wehmütig.
Ich würde es als melancholisch zusammenfassen. vielleicht.
Ja, ja. Das ist wiederum schön eigentlich, oder?
Ja, finde ich. Das würde meiner gesamten Aura entsprechen. Finde ich, kann ich mit leben.
Eine melancholische Aura hat der Tilo.
Auf jeden Fall, ja. Wollt ihr noch mehr wissen?
Ja, unbedingt. Hau mal die Top-Genres raus.
Top-Genres. Also erstmal waren es 69 verschiedene. Ich bunter Vogel. und da haben wir auf Platz 5 ein Genre, das ich nicht kenne. Das nennt sich Neo-Mello. Noch nie gehört.
Ohne Scheiße. Aber
offensichtlich feiere ich das. Danke. Typisch ich, Leute.
Typisch Tilo, Mensch.
Ich bin einfach so Neo-Mello, Alter. ja, dann habe ich auf Platz 4 Pop-Punk.
Sehr schön.
Auf Platz, ja. Platz 3 Deutsch-Pop. Mhm. Auf Platz 2 Metalcore. Und auf Platz 1 habe ich deutschen Hip-Hop.
Finde ich jetzt nicht überraschend. Klingt sehr nach einem Tilo. Außer das Neo-Mello, ja. Da kann ich jetzt nichts mit anfangen.
Ja, wer weiß. Also ich muss herausfinden, was es ist. Vielleicht finde ich mich da komplett drin wieder. Kann ja sein. Ja.
Kann sein.
Darüber hinaus spannend ist vielleicht, dass ich laut Spotify zu den 0,5% der treuesten Architects-HörerInnen in diesem Jahr gehört habe.
Ja. Das trotz des Albums.
Und ja, und ich habe jetzt, also ich habe jetzt kein Paket von denen bekommen oder so. Also
verdammt. Ne?
Vielleicht gehör ich dann nächstes Jahr nur noch zum oberen 1%.
Ja, ja. Kann gut sein.
Es ist Tilo, halt, was haben sie denn davon?
Fanservice, Fanpflege.
Ja. Tilo, möchtest du ein paar Interpreten der Neo-Mello-Playlist created by Kosik wissen?
Ach, der Kosik, ja klar.
Der Kosik.
Ja, nee, lange nichts von dem gehört, aber sag mal.
I'm Yours von Jason Mraz, The Fray mit How to Save a Life. Dann so Sachen, die ich alle noch nie gehört habe, glaube ich. Aber ich glaube, mit den beiden wissen wir schon schnell, wo wir sind. So Soft-Rock, Singer-Songwriter in die Richtung, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Ja, doch, fühle ich. Also allein The Fray unterschreibe ich ja sofort. Ja,
voll.
Quasi The Fray komplett ist Neo-Mello.
Okay. Ja, dann bin ich richtig Neo-Mello, ey.
Richtig Neo-Mello. Ja. Hast du noch einen Top-Künstler oder Top-Künstler ein Ranking für uns?
Ja. Und zwar Architects.
Krass. Also war das Album doch nicht so schlecht.
Nee, das Ding ist, ich fand das Album ja schlecht. ich höre aber die anderen Alben ganz viel.
Ah, ja, Mensch.
Deswegen ist Gravity auch immer noch unter meinen Top-Songs.
Ah, okay.
Dieses Jahr gewesen. Nee, das aktuelle Album habe ich über unsere Folge damals hinaus nicht noch mal gehört. Nee.
Boah, stell dir mal vor, du bist Architects und kriegst danach die Statistik raus und merkst, dass die Leute viel mehr alles andere gehört haben als dein aktuelles Album.
Ja, ist doch gut. Dann ist vielleicht funktioniert so als Lerneffekt.
Als Lerneffekt, ja.
Nee, und auf Platz 2, und das fand ich schön, Holding Absence, dass die es dann doch innerhalb eines Jahres bei mir auf Platz 2 geschafft haben. Und ansonsten kommt halt so Hip-Hop-Kram. Ja.
Ja.
Ich bin unserer Szene ja echt nicht so treu wie andere Leute.
Tilo, wir haben mich aber trotzdem lieb.
Und die Neo-Mello-Szene auch.
Die Neo-Mellos haben mich auch lieb, ja.
Die Neo-Mellos, ja genau. Ja, schön, Tilo, das ist doch sehr erfreulich. Also ist jetzt nicht so weit ab vom Schlacht dein.
Nee, ich habe mich da auch echt drin wiedergefunden.
Das ist sehr gut.
So wo man ja aus vielen Ecken immer hört, so, was ist mir da denn ausgespuckt worden? Kann ich gar nicht mitarbeiten. Das ist gar nicht typisch ich, sagen die Leute.
Ja, ist...
Ne? Typisch, aber ich sag doch, das ist schon typisch ich, das ist okay.
Das ist schon typisch Tilo, so, ne?
Mhm.
Ja. Was ihr beide natürlich, also ich meine, Mike, wir beide hatten ja das Vergnügen schon letzte Folge auch mit den Spotify-Listen, die wir da bekommen haben beim Wrapped. Was ihr aber vielleicht nicht wisst, diese Spotify- oder diese Wrapped-Geschichte gibt es auch für die gemeinsamen Playlisten, wusstet ihr das?
Oh ja, das habe ich.
Also es gibt wir hatten vor ein paar Monaten unsere gemeinsamen Playlists erstellen lassen von Spotify, wo quasi zwei Personen dann analysiert werden und anhand ihrer Hörgewohnheiten eine Playlist erstellt wird, die sich auch tagsaktuell wirklich ändert. Also wenn jetzt einer dann von den beiden einen anderen Song hat, den er viel hört, dann wird der auch mit übernommen. Und für dieses für diese gemeinsame Playlist gibt's auch einen Rückblick, einen Wrapped. Und ich habe da gar nicht so viel mitgenommen von. Das ist halt alles etwas abgespeckter als der persönliche Rückblick. Aber weil ich zum Beispiel, Tilo, zwischen uns beiden von Spotify gesagt bekommen habe, dass ich mehr so ein bisschen Videospielmusik bin. Und du mehr so ein bisschen British Pop.
British Pop?
British Pop. Hart. Ist das nicht so, so, bist du da nicht so drin?
Britpop?
Ja.
Fühle ich nicht.
Fühlst du nicht? Haben die dich halt echt falsch eingeschätzt.
Britpop? Ja, fühle ich nicht.
Ich lasse mir das vielleicht auf ein T-Shirt drucken. Das könnte auch gut hinten auf den letzten 20 Seiten im EMP, könnte das bei den Motto-Shirts dabei sein.
Ja, stimmt.
Britpop. Neben schade, dass man Bier nicht ficken kann und so.
Ja, ja. Und das hier, das pinke T-Shirt, wo drauf steht, schwarz war leider aus.
Aber.
Ja. Ja, ja.
Aber auch so Oasis nicht und so? Magst du nicht? Mm-mm. Krass. Aber ich sehe schon, wir kriegen eventuell unser eigenes erstes T-Shirt gerade hin. Also ja. Sowas, ich bin zwar. Britpop
fühle ich nicht.
Ja, ich bin zwar großer Britpop-Fan, aber dafür würde ich sogar mitgehen für so ein cooles T-Shirt. Oder eine Tasse.
Ich wär dafür, um auch mit diesem. Mit diesem Gerücht, das sich ja auch 2021 sehr, sehr gut gehalten hat, aufzuräumen, sollten wir draufschreiben, Sabaton fühle ich nicht.
Ja, finde ich auch. Ja. Das ist dann mein persönliches T-Shirt. Finde ich,
genau. Kann man machen. Ja. Wir können das dann personalisieren. Die Leute können dann das Lin, das Mike, das Tilo-T-Shirt kaufen. Ja.
Stimmt.
Was ist das dann bei Tilo? Ist das dann. Ja, bei Mike meine ich natürlich. Mike, was fühlst du denn nicht?
Steuererklärung.
Steuererklärung.
Aber ist doch geil. Steuererklärung fühle ich nicht.
Oder vielleicht, Mike, vielleicht liefert ja jetzt auch Spotify wieder das, was du nicht fühlst. Weil für mich oder in dem Vergleich von uns beiden, habe ich mir auch daran natürlich rausgesucht, bin ich so ein bisschen Death Metal und du bist Conscious Hip-Hop.
Aha.
Fühlst du das?
Ja, fühle ich tatsächlich.
Ach, schade. Ja, dann machen wir einfach, wir bei den Shirts, Sabaton fühle ich nicht und Britpop fühle ich bei Mike. Conscious Hip-Hop fühle ich.
Wir machen das einfach wie die Ärzte. Die haben doch, glaube ich, jeweils auch ein eigenes Album mal rausgebracht oder so unter ihrer Fittiche. Also pro Nase, drei Nasen, drei Alben, glaube ich, oder drei Songs. Irgendwie so. Also machen wir das auch.
Drei Nasen, drei T-Shirts. Quasi.
Die Supernasen Teil 2.
Kerngeschäft fühle ich nicht.
Das finde ich gut. Das
ist geil.
Aber vielleicht nochmal kurz zu dem gemeinsamen Mix. Also bei Tilo, wir haben natürlich auch eine schöne Taste-Match von 84%. Unser gemeinsames Top-Genre ist Metalcore und unsere gemeinsamen Top-Künstler sind Architects, Holding Absence und Day to Remember. Aber wahrscheinlich bei Architects und Day to Remember vor allem die älteren Sachen. Und bei mir und Mike ist es 87%, auch Bam. Metalcore und unsere Top-Künstler sind Post Malone, Don Brocco und auch Architects.
Okay.
Ach, krass.
Fühlst du das?
Die ersten beiden auf jeden Fall, Architects, ja. Geht.
Da haben wir das T-Shirt mal für Mike, Architects fühle ich nicht. Ja, aber das war so viel zu unserem gemeinsamen Mixen. Ich glaube, ich hatte auch noch den von Julia noch gemacht. Bei mir war das auch wieder Videospielmusik und bei ihr war es Deutschpop.
Ach krass.
Muss sie mir mal erklären. Vielleicht fühlt sie das auch nicht, wissen wir ja nicht.
Die alte Mia-Hörerin.
Ja, wir sind Helden oder sowas.
Geil.
Dann haben wir natürlich, also nachdem wir in der letzten Folge viel zu lange eigentlich darüber gesprochen haben, was wir geil finden, haben wir auch mal gesagt, da müssen wir auch mal andere fragen. Und haben mal die Frage quasi an unsere Community, an unsere MC-Hörer gestellt. Und Mike, du hattest dir mal die Facebook-Kommentare gegeben. Was ist denn da so gefallen? Welche Bands, welche Alben sind dieses Jahr bei den Leuten angekommen?
Ja, ein sehr buntes Potpourri, kann man in der Tat sagen. Also wenn man so die Liste mal so runterscrollt, dann findet man kaum ein Album wirklich mehrfach, bis auf so die üblichen Verdächtigen. Tatsächlich sind die Architects auch da drunter, was wir ja bekanntlich und jetzt auch schon mehrfach erwähnt nicht so geil fanden.
Was wir nicht fühlen.
Fun Fact, bei uns in der Redaktion haben wir auch so eine interne Bestenliste erstellt. Und da war das auch relativ weit vorne. Ich glaube, zusammen auch mit Beartooth und Why She Sleeps, also die Metalcore-Front war bei uns zumindest relativ gut vertreten. Und dazu auch ein Hinweis, übrigens findet ihr auf morecore.de gerade auch zu verschiedenen Genres so unsere geheimen Tipps. also von der Redaktion. Schaut da gerne mal rein. Ansonsten lese ich hier Sachen auch wie Wage War, aber auch Olivia Rodrigo. Finde ich übrigens auch sehr stark. Ist jetzt vielleicht nicht so der Classic-Core-Pick, aber hatte auch ein cooles pop-punkiges Album. Ja, und dann halt noch so Gojira und Turnstile und Motionless in White und Ice Nine Kills auch immer mal wieder. Whitechapel haben wir, glaube ich, auch gar nicht drüber gesprochen, ne? Also nur mal kurz, als es rauskam, glaube ich.
Ja, wir hatten das, ich hatte das mit dem Tilo zusammen abgehandelt, das Album, was ja auch ein gutes Album war, haben wir ja gesagt. Also es war ja kein Reinfall. Vielleicht nicht unbedingt der Hit des Jahres, aber es war schon nicht schlecht, das Ding. Ja.
Und ein Pick lese ich hier gerade noch von dem Benny. Der hat so eine interessante Dreier-Kombo. Iron Maiden mit Senjutsu. Das habe ich gar nicht gehört, ne? Ich habe nur gesehen, dass das halt so ein krass asiatisch angehauchtes Cover war oder so.
Ja.
Alice Cooper mit Detroit Stories.
Alter. Ja.
Und dann die Broilers mit Puro Amor.
Boah. Ja, Broilers fühle ich nicht.
Broilers fühlen wir nicht. Ja, geht mir genauso, Tilo, aber das ist eine andere Story. ich habe mich halt dann gleichzeitig auch mal in die Kommentare auf Instagram begeben in der Zeit. Auch quasi das, was du schon sagtest, Mike, super viel verschiedene Sachen, wenig Übereinstimmung, dass es irgendwie einen krassen gemeinsamen Nenner gibt. Es fällt auch ganz oft, Spirit Box hatten wir ja auch letzte Folge schon mal angerissen, wegen der krassen Erfolg, den die dieses Jahr hingelegt haben mit Eternal Blue. Knocked Loose ist ein paar Mal gefallen mit A Tear in the Fabric of Life. Trivium, A Call of the Dragon, was ja so ein sehr metaliges Cover hatte. Ich glaube, da hatten wir auch mal ganz kurz angerissen. Also irgendwie mit einem Drachen
drauf. Also ich muss mal kurz einwerfen, wie Metal ist es eigentlich, wenn das Wort Dragon irgendwie im Titel vorkommt?
Also, Frag mal Dragon Force.
Das ist für mich so ein Indikator, so wenn das Album irgendwas mit Dragon heißt, so das höre ich mir nicht an.
Da müsstest du schon so eine Jeansweste drauf anziehen, wenn du das hörst.
Ja, ohne Scheiß. Okay, sorry, ich habe dich
wieder. Kein Problem. Natürlich auch ganz oft Ice Nine Kills auf Instagram und auch so Sachen wie Lorna Shore, Hyper, die Edition dieser EP mit den verschiedenen Versionen. Also auch sehr, sehr, einfach verschieden. Ich habe noch mal eine persönliche Abfrage in meinem Instagram-Profil gemacht. Da fand ich eine Meldung eigentlich ganz cool von der Veronika. Die sagte Glow On und Lost in the Waves, also Glow On von Turnstile, ne? Und ich glaube, Lost in the Waves war von Landmark sogar.
Jo.
Genau. Und sie hat aber gesagt, ganz ehrlich, Bitches brauchen Rap von Shirin David. Fand ich eigentlich ganz nice, so das noch dazwischen zu haben. Dann habe ich noch eine Van Holzen aus der Ferne, war das auch von diesem Jahr? Habe ich gar nicht mitbekommen gehabt. Cooles Album. Und natürlich liebe Marco, noch ein Einwurf mit Every Time I Die, Radical, glaube ich, heißt das Album, ne?
Ja.
Auch super langes, aber auch ein gutes Album. Also wirklich so eigentlich super lang, viel zu viele Songs, aber kein Song langweilt im Endeffekt. Das ist wieder total solide von den Herren geschrieben im Endeffekt.
Es ist rattenscharf. Ohne Scheiß, es ist richtig
Affengeil!
Gut. Affengeil. Genau.
Ja.
Ja, auf jeden Fall kann man ja zumindest sagen, dass unsere Hörerschaft oder unsere Mockcore Podcast-Fans oder Mockcore-Fans auf jeden Fall sehr breit aufgestellt sind. Das ist immer schön zu sehen, wenn man vielleicht nicht sofort immer alle auf ein Album quasi gehen, wenn sie sagen, das ist mein Album des Jahres. Trotzdem, auch bei so viel guter Musik dieses Jahr und so viel guten Alben, kommen wir auch nicht um dumme Idioten rum, die wir jedes Jahr haben. Und da hatten wir auch dieses Jahr wieder einige gefunden. Super Überleitung übrigens, finde ich gerade von mir. Also, die wir auch immer kurz anreißen müssen. Und Dankeschön.
Genau, da kann man nochmal klatschen.
Da kann man nochmal klatschen, finde ich, genau. Und ich erwarte jetzt quasi eine hochprofessionelle Analyse zu jedem dieser Idioten von unserem lieben Tilo. Einfach aufgrund seiner absoluten Expertise in den Bereichen.
Das ist halt missverständlich.
Also, nein, ich finde das also, wirklich. Pass auf, lass dich erstmal weitermachen.
Tilo hat ein super Menschenverständnis, deswegen weiß ich, wenn er was sagt, dann hat das schon sehr viel Hand und Fuß. Das meine ich dann.
Wenn ich beleidige, dann hat das Hand und Fuß.
Genau, so. Das okay. kann man sich schon aufgreifen. Also zuerst haben wir hier auf jeden Fall mal Sodom stehen.
Ja, Fresh Vollidiot. Band
aus vor allem einer. ein Vollidiot. eine Fresh Metal Band. Ja, dieser Sodom. Fresh Metal Band aus Deutschland. Haben sich auf ein ganz dummes Festival begeben. Hat sich so rausgestellt, so, ja, war mehr so Grauzonen-Festival, war auch ziemlich viel Rechtsrock mit dabei, war nicht so eine gute Idee.
Ja.
Haben sie aber auch nicht wirklich einsehen wollen, dass das nicht so eine gute Idee ist, auch auf mehrmaligem Plädieren von Fans und Freunden. Wie finden wir das denn, Thilo, dass Bands sich auf Grauzonen-Festivals bewegen?
Also ich finde, wenn man selber schon sagt so, ja, das war eine Grauzone, dann hat man es schon verkackt.
Ja.
Vielleicht sollte man, bevor man sich in die Grauzone wagt, schon einmal sein Gehirn dazwischen schalten und sagen, ah, das ist eine dumme Idee, was wir hier vorhaben.
Ja. Mike, unternehmerisches Kalkül oder einfach nur dumm?
Ja, also dumm, aber ich glaube, also es, ein bisschen Kontext dazu, das ist, glaube ich, irgendwo in Skandinavien gewesen, das Festival, kann das sein?
Es kann gut gewesen sein, ja, genau.
Genau, und ich meine auch, dass Sodom nicht zum ersten Mal dort waren. Und dass dieses Festival ist halt wohl auch dafür bekannt, dass da ganz gerne auch mal einfach ein paar Nazis im Publikum rumspringen und so und halt entsprechende Bands halt auch spielen und so. Und man kann halt da nicht wirklich widersprechen, dass das ein, sage ich mal, schwieriger Ort ist, um Live-Musik zu spielen. Gerade wenn man halt vielleicht ein bisschen darüber nachdenkt, dass sowas auch auf einen abfärben könnte. Also wir sind hier nicht bei, wie hieß er, Green, jetzt habe ich den Film selber vergessen.
Ach so,
Green Room.
Green Room, genau. Ne, wo die Hardcore-Punk-Band da Nazi-Punks fuck off in einer Nazi-Kneipe spielen.
Wir sprechen schon dreimal in drei Folgen
krass,
über diesen Film.
Den habe ich auch letztens nochmal geguckt extra. in dem Film ist das halt irgendwie noch cool und endet halt auch nicht so gut, aber wenn du halt da hingehst und das nicht machst, dann hast du eigentlich auch jeden Respekt verloren in meinen Augen.
Ja, finde ich halt auch. Man sollte meinen, diese professionellen Musiker wissen, wo sie auftreten, wo sie hinfahren und informieren sich zumindest ansatzweise auch in anderen Ländern, wo sie sind. Und finde ich schade, muss ich jetzt echt
vielleicht
sagen.
Vielleicht könnten Sodom im neuen Jahr ihr Image wieder aufpolieren, indem sie sich mit, also einfach in ein anderes Genre wagen. Vielleicht so eine Kollabo mit einem deutschen Hip-Hopper, Raff zum Beispiel. Dann könnten sie als Sodom und Camorra auftreten.
Ja, finde ich gut. Tatsächlich ist der Freund von meiner Schwester ein riesen Raff Camora Fan. Ich schlage ihm das mal vor, so als Marktforschung quasi, wie sieht das so ein Raff Camora Fan, wenn die sich mal so ein bisschen bringe ich mal mit zur nächsten Folge.
Voll. Und ich habe mir gerade gedacht, wir müssen da irgendwie eine häufigere Rubrik draus machen nächstes Jahr. Wie hast du es gesagt? Ist das unternehmerisches Kalkül oder dumm? Ich glaube nämlich, bei dem Spiel finden wir so viele passende Sachen.
Ja, bestimmt.
Dann können wir es immer erzählen und dann, und jetzt die Frage, unternehmerisches Kalkül oder dumm?
Genau.
Und dazu noch die bizarrsten Kollaborationen, wo du dann so Lou Reed und Metallica und dann halt Sodom und Camorra hast.
Ich will Lou Bega und Metallica hätte ich gerne.
Oh, das ist geil.
Wow, ja.
Ja.
Mambo Number St. Anger oder sowas, keine Ahnung.
Anger Number 5.
Anger Number 5, Junge.
So.
Dann weiß ich nicht, ob wir das damit abschätzen können, Unternehmenskalkül oder dumm. Marilyn Manson sollte jedem mittlerweile ein Begriff sein, war überall in den Medien, was da passiert ist, natürlich absolut zu verteufeln und wirklich der letzte Ausstoß von Mensch. Möchte aber auch jetzt nicht weiter großartig aufdröseln, weil wir alle wissen, worum es hier im Endeffekt geht.
Ja, bitte.
Dann das, was natürlich in einem weiteren Corona-Jahr allgegenwärtig ist, die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Und da haben wir einige, ja, das ist, glaube ich, auch wirklich kein unternehmerisches Kalkül, was da passiert. Haben wir ein paar Beispiele. Eines hatten wir auch in einer Folge besprochen, dass die New York Hardcore-Szene sich ja, ich glaube, Anfang des Jahres unbedingt nochmal im Central Park treffen wollte, um ein Konzert zu spielen. Danke, Thilo. war halt auch ziemlich. Thilo?
Dumm.
Dankeschön. weil
oh Mann, ich hab hier nie mit gerechnet, ey.
Weil sie aber auch das Ganze irgendwie als Protestaktion irgendwie angemeldet haben. Und ich sag jetzt mal, es ist jetzt auch nicht so, als wären da wenig Schwurbler in dieser ganzen Blase mit drin. Mike, du hattest das damals ein bisschen mitverfolgt noch. Magst du noch ein paar Sätze zu sagen?
Ja, also ein ganz konkretes Beispiel wäre da halt zum der Armand von Sick of It All zum Beispiel, der jetzt, ich finde, ich habe es gerade on the fly versucht, den Post nochmal zu finden, finde ich gerade nicht, aber kürzlich auf jeden Fall auch nochmal erklärt hat, dass auch in Deutschland halt eine Diktatur jetzt herrschen würde, weil wegen vielleicht aufkommender Impfpflicht oder wie auch immer. Und bla bla, er hat sich auf jeden Fall, also jetzt nicht, ich finde, mit dem Thema kann man sich durchaus ja differenziert auch beschäftigen, in irgendeiner Form, ne? Das will ich keinem absprechen, aber das tut er halt nicht und spricht da halt auch groß irgendwie von Verschwörungstheorien und so weiter und so fort. Und da fragt man sich irgendwie auch mittlerweile bei vielen von diesen in Anführungsstrichen älteren oder ja doch so älteren Hardcore-Bands, auch so Madball sind ja auch noch dabei gewesen auf dieser Einshow. Ist das wirklich das, was die jetzt noch zu sagen haben? Also früher halt irgendwie Rebellion gegen alles und jeden und den Staat und Polizei und so, und jetzt ist es halt irgendwie Rebellion gegen gesundes Menschen. Ne? Also irgendwie, ich komm da nicht drauf klar. Also es ist echt.
Ja, es ist halt so immer, sie propagieren immer diese Brotherhood und das Gemeinschaftsgefühl, und dann, wenn es dann heißt, ja, jetzt lasst euch mal für alle impfen, damit niemand zu Schaden kommt, heißt dann, nee. Machen wir nicht. Finde ich ein bisschen zwiegespalten. Auch hier Joe Joseph von Cro-Max oder ehemals Cro-Max ist ja auch immer ganz, ganz schnell in so einer Situation, der ja lange Zeit auch sehr krass Straight Edge und veganes Leben propagiert hat und jetzt natürlich dann in so eine sehr esoterische Ecke rübergerutscht ist, irgendwie darüber. Mhm. Ist halt schade. Es ist halt auch so, ne, für viele dann die Helden von früher, die sie als vielleicht als Jugendliche auch so gehört haben und dann groß geworden sind mit denen, die zeigen halt jetzt ihre ungebildete Seite, sage ich jetzt auch einfach mal. Ich will jetzt das nicht dumm. Irgendwie despektieren. Ja, dumm. Es ist halt einfach so. Es ist klar, und man hätte von zumindest so einer sehr linksgelehnten Richtung halt mehr erwartet, ne, dafür, ja, für das, was sie normalerweise einstehen.
Ich habe übrigens eine kleine Theorie. Ich will nicht zu einem Corona-Podcast werden, aber die kam mir halt die Woche. Warum so viele Leute da irgendwie auch abdriften? Und ich möchte jetzt auch keinen unserer.
Stopp, bitte. Ist es eine Kuriositäse?
Es könnte eine Kuriositäse sein.
Mensch.
Ich möchte auch niemanden unserer ZuhörerInnen, die aus irgendwelchen Gründen jetzt vielleicht sich nicht impfen lassen können oder so, da auch nicht zu nahe treten oder so. Ich spreche jetzt einfach nur von Leuten, die wirklich sehr abgefahrene Theorien in die Welt auch hinaus posaunen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vielen Leuten einfach echt langweilig geworden ist in ihrem Leben. Na, pass auf. Und es gibt ja, ich glaube, es gibt echt auch Statistiken dazu, ob Leute begrüßen würden, dass es irgendwie sowas wie eine Zombie-Apokalypse geben würde oder sowas. Mhm. Also in irgendeinem Szenario so. Wie fändest du das interessant, wenn es eine Zombie-Apokalypse geben würde? Bin mir ziemlich sicher, mal so eine Statistik dazu gesehen zu haben. Wenn nicht, wenn es die nicht erhoben gibt, kann ich mir vorstellen, dass viele das interessant fänden. So Anarchie und alles, und du könntest mit der Axt durch die Gegend rennen und so. Und jetzt hast du halt so eine pandemische Situation und hast halt so ein Virus, der einfach rattenlangweilig ist. Weil der macht ja nicht viel, außer deinen Körper kaputt. Aber den siehst du nicht, und du hast draußen keine Zombies rumlaufen und so. Und ich glaube, dass die Leute die Erwartungshaltung haben, dass, wenn sowas schon passiert, so großflächig, dass das dann halt auch, ne, dass dann draußen die Tonnen brennen müssten und so. Und dementsprechend dem Ganzen halt nochmal irgendwelche Geschichtchen beiflüstern, von wegen große Weltverschwörung und so weiter. Aber vielleicht ist es am Ende des Tages auch einfach echt eine schlimme Lungenkrankheit oder eine schlimme Krankheit im Allgemeinen. Mhm. Und da müssen wir halt was gegen tun. Und ja, nicht mehr, nicht weniger. Und genau. Ich glaube, wenn man sich das mal zwischendurch vor Augen führt und runterkommt von irgendwie Leute wollen uns halt dies, das, jenes und Ex-Menschen und was auch immer alles gibt, vielleicht betrachtet man die Welt dann manchmal doch ein bisschen nüchterner.
Ja, an der Stelle muss man sich einfach fragen, was darf Langeweile einfach? Ja. Ist ja jetzt nicht so, ja, ist halt wirklich so. Ist halt
Druck
nicht
mal, so. Da haben wir direkt das, das Motiv fürs zweite T-Shirt. Kerngeschäft. Was darf Langeweile eigentlich?
Ja, finde ich vollkommen richtig. Nein, aber es ist ja, also, dass die Leute so dieses Szenarios auch vor Augen haben, eventuell, finde ich halt auch so abstrus, diesen Gedanken. Also, Mike, du hast schon vollkommen recht. Finde ich super spannend eigentlich, aber ich denke auch so, wie gelangweilt kann man von seinem eigenen Leben sein, dass man sowas heraufbeschwört? Schlussendlich kommen wir nicht um diese Leute rum. Es ist halt leider Gottes auch, das muss man ganz oft betonen, eine laute Minderheit. Ja, man das sollte man immer vor Augen führen. Die Mehrheit der Leute unterstützt die Maßnahmen, unterstützt das Impfen, sind geimpft oder wollen sich impfen lassen, wenn sie es können natürlich. Und die es nicht können, versuchen sich natürlich auch selber rauszuhalten und auch nicht Teil des Problems zu werden durch eine Corona-Infektion in dem Moment. Deswegen, ja, es ist auf jeden Fall schade für die Helden, die man vielleicht irgendwann hatte, aus der Kindheit, aus dem jugendlichen Alter, aus dem Anfängen seiner Musikbildung, sage ich jetzt einfach mal, aber was willst du machen, ne? Das ist halt dann einfach so, jung, die verfangen sich dann irgendwelche Grundtheorien. Jemanden, bei dem
Tilo. Muss ich abschließend einfach auch mal eben sagen, also was mich am meisten ankotzt, ist einfach diese Arroganz mit der da gesprochen und agiert wird.
Ja.
So. Also irgendwo zwischen absolutem Wohlstandsgeheule, gnadenloser Dummheit und wirklich einer Frechheit von Arroganz, so. Ich habe jetzt noch irgendwie, Billie Eilish hat ja zum Beispiel so ein Statement veröffentlicht, wo die gesagt hat, so, ohne Impfung wäre sie gestorben an Corona, so. Und dann habe ich irgendwie ein Interview gesehen, wo irgend so eine Deutsche darauf angesprochen wurde, ne?
Ja.
So, also dass immer mehr Leute, das würde sie total stören, meinte sie, ne? Dass Leute sagen, ja, ohne Impfung, also ich hatte das irgendwie und ohne Impfung wäre ich da dran gestorben. Und sie stellt sich wirklich ins Fernsehen und sagt, ja, glaube ich halt nicht, weil könnt ihr ja gar nicht wissen. So.
Stimmt.
Und da denke ich mir, halt's Maul einfach, ey. Also, da kriege ich echt Plack von, ey.
Boah. Ist so, ja. Worauf ich aber hinaus wollte, jemanden, wo man sich jetzt überhaupt, also wo es einen nicht wundert, und das fast schon irgendwie das, wie das, sicher wie das Arm in der Kirche war, dass solche Theorien und solche Aussagen kommen, war Kid Rock. Ja. Er hatte auch irgendwie vor ein paar Wochen einen neuen Song rausgehauen, den ich mir nicht angehört habe, wo es aber genug Gossip zu gab, drumherum. Also erstmal natürlich Kid Rock, super konservativ rechtslehnender amerikanischer Musiker.
Redneck, wie er im Buche steht.
Sehr verwurzelt mit seinen südlichen Wurzeln, ne, mit seinen südlichen Abstammungen, sag ich jetzt
einfach. Das ist einfach mal so ein Texas Brainsaw Massaker, dieser Typ.
Ja, so, es ist halt wirklich so ein richtiges Brainsaw Massaker. Hat natürlich dann einen Song rausgehaut, der quasi gegen die Demokratie, also gegen den Präsidenten, gegen die ganzen Mandate, gegen Corona, all möglichen Sachen halt schießt. So ein richtiger Dummdussel, Protestsong, wie man es halt schon mal hat. Hat dann da auch Unterstützung von, ich sag jetzt mal, ernstzunehmeren Musikern bekommen, unter anderem dem, ich glaube, Bassisten von Monster Magnet.
Und Monster Truck.
Monster Magnet, oh Gott. Monster Truck. Und da gab es halt dann auch Clinch zwischen dem lieben Denko Jones, den ich ja sehr bewundere. Und auch Mike, ich weiß, ich glaube, du bist auch ein großer Fan von ihm.
Ja, cooler Typ.
Der dem gesagt hat, er ist halt super enttäuscht von dem Kollegen von Monster Truck, dass er da einfach mitmacht. Und das ging ein bisschen hin und her. Und ja, es ist halt, ne, irgendwie ist es nicht verwunderlich, dass es aus der Richtung dann irgendwie strömt, aber es ist halt irgendwie auch, muss das denn sein?
Also es verwundert halt wirklich nicht. Also ich habe den Song auch nur gesehen in Kombination mit einer Reaction von unserem Herrn Finn McKenty vom Punkrock MBA Podcast und YouTube-Channel. Und der hat das auch ganz interessant analysiert, dieses ganze Auftreten und alles. Das ist halt eigentlich, es ist halt komplett lächerlich. Also der Song beginnt mit der Textzeile "Fuck all you hoes. Detroit till I die, motherfucker, talking all that bullshit, ain't nobody gonna tell me how to live." Ja, okay, und dann tanzt er halt irgendwie in so einem Tanktop da durch das Musikvideo, halt mit seinem Bierbauch und so, und halt wie so der letzte
Asi.
Der letzte Arschkeks irgendwie und
Arschkeks.
Ja, also es ist halt wirklich,
Affengeil!
Ja, Affengeil. Heute sind wir auch ein bisschen salty, ne? Aber es ist halt, Ich muss zugeben, als ich halt noch sehr jung war, da kam der Song American Badass von ihm raus. Ich habe halt keine Ahnung gehabt, wer Kid Rock ist, und fand den Song damals, ist ja auch irgendwie gesampelt von einem Metallica-Song. Das fand ich ganz nice. Und dann hat er irgendwann All Summer Long rausgebracht, der lief immer im Radio. Ja, genau. Aber halt so, aber das war's dann ja auch. Viel mehr hat er gefühlt auch nie geschaffen im Leben. Hat so das ein oder andere Wrestling-Kollabo-Ding, glaube ich, noch gemacht, also mit der WWE. Aber also das ist jetzt ja wirklich so die allerletzte Frechheit, was er da fabriziert hat, ey.
Im Endeffekt aber schon, ja. Wusstet ihr, wer der DJ von Kid Rock war?
Nee. Das war der liebe Uncle Cracker.
Ja, Mann.
Ja. Das war so ein Funfact, der konnte nur von Dino kommen, ey. Oh mein Gott.
Ja, aber Mike wusste es ja auch.
Ja, ich habe auch drüber nachgedacht, während ich hier gerade so ein bisschen abgerantet habe, ob ich den irgendwie in Schutz nehmen will, aber von dem weiß ich halt nichts, deswegen sage ich da einfach nichts zu.
Kid Rock so, ey, ich brauche Leute für eine Band, so, und dann kommt der Typ und sagt, hey, follow me and everything is alright, und dann läuft's. So, ganz
einfach. Einfach ein guter, genialer Zug von ihm, ne? Mein Gott, richtig gut gemacht, ja. Wir haben jetzt gerade über die Anti-Vaxxer als Gruppe gesprochen. Einer, der das auch quasi jetzt schon seit Anfang Corona sehr zelebriert. Und das tut auch immer, finde ich, manchmal auch noch ein bisschen mehr weh. Gerade bei so einer, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Legende. Eric Clapton ist auch ein ganz schlimmer von diesen Anti-Vaxxern, der dann irgendwie sich dagegen auflehnt und dann sich darüber beschwert, dass keine Konzerte stattfinden dürfen. Ne? So ein richtig alter Musiker halt, so unangenehm, überheblich, wie Tilo das eben schon sagte, mit so einer unglaublichen Selbstsicherheit. Mhm. Und er hat auch einen Protestsong irgendwie gemacht über diese Anti-Vax-Situation. Der hieß sogar Do You Wanna Be a Slave, glaube ich, heißt der, oder irgendwie in die Richtung. Was halt so vollkommen ohne Einfühlvermögen irgendwie ist, so weißt du, wir werfen jetzt einfach mal so einen richtig miesen Song raus. Was mich aber am meisten gestört hat, war jetzt eine Meldung, die jetzt vor ein paar Tagen rauskommt, und das macht für mich den Typen wirklich wirklich ein Riesenidiot ist. Er hat einen Rechtsstreit gewonnen gegen eine Dame aus Deutschland, 55 Jahre, ist eine Witwe, hat den Hausstand ihres Mannes versucht aufzulösen. Darunter war eine Eric Clapton CD, Live-Mitschnitt aus 86, keine Ahnung, was für genau ist, hat sich rausgestellt, also sie hat versucht, auf eBay Kleinanzeigen zu verkaufen oder auf eBay, hat sich rausgestellt, ist ein Bootleg, ist keine originale CD, beziehungsweise keine offizielle CD, und Eric Clapton hat sie darauf verklagt. Und das Gericht hat ihm Recht gegeben. Okay. Sie muss jetzt die Gerichtskosten für beide Parteien übernehmen, die ungefähr die 5.000 Euro sind. Super. Und da frage ich mich halt, muss das denn sein?
Ja, Eric Clapton, ne, ist auch in der Vergangenheit, also ich weiß nicht, wie tief er da drin steckt, aber hat auch schon vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich glaube 60er, 70er Jahre oder so, auch auf Konzerten, einen speziellen Fall gibt's da, hat sich auch sehr rassistisch irgendwie geäußert und so. Wer sich da ein bisschen mehr beschäftigen möchte, es gibt eine wunderbare Podcast-Folge vom Rolling Stone, von Rolling Stone Music Now dazu, die das so ein bisschen erklären. Das Problem bei Eric Clapton und seiner Vergangenheit ist halt, der ist zu einer Zeit halt groß gewesen, wo es halt noch keine Handys und so gab. Ja. Also vieles kann man halt nur von Hören sagen, wurde halt irgendwie übertragen, und darauf angesprochen hat er sich halt immer so ein bisschen zurückhaltend oder ausweichend geäußert. Aber diese Anti-Vaxxer-Geschichte wird ja noch bizarrer. Er hat halt nämlich so eine Coverband, glaube ich, die auf solchen Veranstaltungen gespielt hat. Deren Bus ist, glaube ich, kaputt gegangen. Und dann haben die so eine GoFundMe-Kampagne gemacht. Und er ist halt hingegangen und hat halt denen irgendwie zigtausende von Dollar, glaube ich, gespendet, damit die halt weiter auftreten können und halt ihre Anti-Vaxxer-Kampagne dann fahren können. Und die haben halt selber halt irgendwie auch gesagt, so, Moment, ist das der echte Eric Clapton? Und ich glaube, die haben sogar gemeinsam noch Fotos gemacht und so. Das ist richtig.
Ja. Es ist wieder super bizarr, und dieser Typ, es ist halt leider so, er hat halt leider den Status, den er hat. Ich hoffe einfach, dass das Internet mittlerweile so kommunikativ ist, dass es irgendwann nicht mehr so ist und dass er überall geächtet wird, weil diesen Menschen möchte ich einfach auch keine Bühne mehr bieten.
Wird nicht passieren, glaube ich.
Als Musikfan, und schade, wie gesagt, ist eine Legende, und du hast ja schon richtig gesagt, solche Stories kommen ja erst jetzt die Jahre wirklich auch zum Vorschein, weil es einfach damals noch nicht so war, zumindest in der Zeit, wo ich zum Beispiel groß geworden bin. wo das noch nicht so bekannt war, aber ja, dann ist es halt so, dann ist er halt geächtet. Das hat er auch dann vollkommen verdient. Das ist die Konsequenz seines Verhaltens, ganz einfach. Ja, genau, aber hier auch die Frage, Thilo, unternehmerisches Kalkül oder einfach nur dumm?
Unternehmerisches Kalkül.
Ah, echt? Ja. Okay.
Nein. Ich trau mich nur nicht, was zu sagen, wenn schon andere Deutsche verklagt wurden von dem.
Ach so, okay, ja, kann ich verstehen. Ja, leck mich, Eric. Dann als nächstes, Mike, ein Thema, was dir besonders sehr am Herzen liegt, weil wir auch darüber quasi in der vorletzten Folge darüber gesprochen haben, Folge 30. Da war ich
dabei. Katzenbabys.
Katzenbabys, genau. Aber Thilo, du warst auch mit dabei. Vinylkrise. Und da ist ein Künstler oder ich glaube zwei Künstler sehr wichtig oder der Grund dafür, dass es das so ein bisschen gibt. Ne? Lieber Mike, elaboriere bitte.
Ja, also Adele, also in der Folge haben wir es so ein bisschen relativiert, ob Adele jetzt wirklich selber an der ganzen Vinylkrise, ob sie dafür verantwortlich ist oder nicht. Aber sie hat halt dadurch, dass sie 500.000 Platten pressen lassen hat, definitiv einen gewissen Anteil daran, dass halt das ganze Business so ein bisschen schief hängt. Und viele haben halt, schieben großen Hass auf sie. Also wirklich namentlich auch diverse Bands wie Price oder so, die sich dazu Wort gemeldet haben und gesagt haben, ey, das kann halt nicht sein, dass wir unsere Releases komplett verschieben müssen, während halt andere KünstlerInnen halt 500.000 Platten pressen lassen. Das ist halt scheiße viel. So, die hat damit halt einen Rekord aufgestellt, in verkauften Platten zum Release oder irgendwie so. Und was halt, also ob sie jetzt halt wirklich ein Idiot ist oder nicht, das kann man jetzt so ein bisschen, ne, hin oder her, finde ich vielleicht in der Reihe mit den anderen Leuten, die jetzt in unserer Liste sind, vielleicht ein bisschen zu krass. Aber sie hat auf jeden Fall polarisiert durch diese Aktion. Das kann man nicht von der Hand weisen. Was ich aber auch spannend fand, sie hat ja angeregt, dass bei Spotify die Shuffle-Funktion für Alben rausgenommen werden sollte oder ist. Ich weiß es gerade nicht, wie es ist.
Nee, ist schon raus. Was heißt angeregt? Sie hat es halt von Spotify verlangt, dass sie es machen.
Oder so, ja.
Album. Ja.
Ja, und also was sagt ihr eigentlich dazu? Also ist das etwas, was euch irgendwie tangiert oder ist das vielleicht sogar zu oder krass auch?
Verständnisfrage.
Ja.
Ist damit gemeint, dass man das Album wirklich der Reihe nach durchhören muss? Oder was ist damit gemeint?
Genau.
Du kannst, wenn du ein Album bei Spotify aufrufst, ja, kannst du jetzt nicht mehr über den Play-Button, der oben rechts, also im Handy jetzt zum Beispiel, oben rechts ist ein Play-Button. Und normalerweise gibt es da noch einen kleinen Sub-Button, der direkt daneben ist, der quasi dieses zufällig oder Shuffle-Symbol
sieht. Ja, aber das heißt, dass nach Song 1 keine Ahnung, dass nach Song 1 dann danach Song 5 geschaffelt wird und nicht Song 2.
Genau. So, wenn du jetzt auf diesen großen Play-Button drückst bei Spotify, dann fängt er mit dem ersten Song des Albums immer an. Das ist jetzt immer so. Und der geht dann einfach die Reihenfolge ab. Das war vorher nicht so. Du kannst bei Playlisten zum Beispiel halt immer noch sagen, Play drücken, aber halt auf Shuffle, dann fängt er mit irgendeinem Song aus der Playliste an. Und das hat halt halt bewirkt, dass du, wenn du Alben aufmachst und dann auf den Play-Button drückst, du kannst auch einfach den ersten Song starten und dann in dem Player selber aber wieder das Shuffle-Symbol einschalten. Also in dieser Oberfläche, wo du auch dann den Songnamen und sowas siehst. Also so gesehen hat sich nicht viel geändert. Du kommst immer noch dahin, dass du das shuffeln kannst, aber es ist halt für sie, weil sie dann sagte, okay, dieser Play-Button ist das, was die Leute als erstes drücken. Ich möchte, dass das nicht mehr geschuffelt wird. Das hat sie halt bewirkt.
Also, da denke ich mir auch so ein bisschen, come on, wer bist denn du eigentlich? So. Wenn ich mir jetzt ein Album anhöre, dann höre ich das sowieso von vorn, also in der Reihenfolge des Albums, weil ich das eigentlich total spannend finde, zu gucken, welche Songs kommen denn hintereinander und gibt's einen Spannungsbogen innerhalb des Albums und so, ne? Also, wie ist das dramaturgisch über die Länge des Albums gemacht? So, ne? Deswegen bin ich eigentlich total Fan davon, das von vorne bis hinten zu hören. Aber wer ist denn eine einzelne Person? nee, sorry. Also, wie kannst du dich denn da hinstellen und Leuten die Option wegnehmen? Nur weil du selber das blöd findest, so. Sorry. Also, da ist irgendwann auch mal Feierabend, ey.
Ja, also, ich find's halt auch, es ist so ein, keine Ahnung, ob das jetzt so viel Einfluss hat und ob das einfach nur eine Demonstration von Macht war, so nach dem Motto, ne, dass sie gesagt hat, so entweder macht ihr das jetzt oder ich nehme meine Songs von der Plattform, was sie ja können. Ich fand einen ganz guten Ansatz dazu hatte der Sänger von Holding Absence, ich habe leider seinen Vornamen gerade vergessen, auf Twitter dazu gesagt. Also finde ich Ralf. Super. Ralf, genau. Finde ich super, aber wie wäre es, wenn du dich mal dafür einsetzt, dass vielleicht mal Künstler vernünftig bezahlt werden bei Spotify oder keine Ahnung, ne, solche Dinge, dass wir nicht irgendwie von Tour zu Tour leben müssen und Merch irgendwie das Dickste ist oder dass Spotify unsere Songs oder dass wir da gezwungen sind, unsere Songs an Spotify irgendwie beim Songwriting anzupassen. Also so essentielle Kritik, die ich eher verstehen würde bei Spotify, als jetzt dieser blöde Shuffle-Button.
Ja, und ja, genau.
Dementsprechend, es ist halt dann irgendein Popkünstler, der mal wieder auf dicke Hose macht.
Hast du, oder habt ihr mitbekommen, passend dazu, dass Tidal da jetzt auch tatsächlich einen neuen Weg gehen möchte, in puncto Vergütung von Musikern?
Nee, tatsächlich nicht.
Die haben nämlich jetzt ein Modell vorgestellt, wo sie die, das passt echt ganz gut, die meistgehörtesten Künstler, die man so in seinem Katalog hat, ne, die man so hört, sollen irgendwie bis zu 10% dessen oder der Abo-Gebühren wohl bekommen. Also dass halt diese Direktvergütung irgendwie nochmal anders geschichtet wird und dass du halt sagen kannst, okay, ich höre jetzt den ganzen Tag halt Linkin Park oder so, weil ich halt möchte, dass die dann besonders viel Geld damit machen. In Kurzform. Also die haben auf jeden Fall, planen die gerade das Ganze so ein bisschen umzuschichten und gerechter zu verteilen. Mhm. Inwieweit das wirklich so stimmt, weiß ich nicht, aber das fiel mir gerade ad hoc ein, deswegen wollte ich das jetzt nicht unerwähnt lassen.
Ja, Spotify ist ja auch bei der Auszahlung dieser ganzen Sachen auch, glaube ich, am unteren Ende der Liste. Also Apple ist da, glaube ich, noch wesentlich besser. Apple Music. Ja. Tidal war generell schon relativ weit oben mit seinen Auszahlungen. Wäre schön. Ich weiß auch, ne, man muss auch immer so ein bisschen nicht zu sehr in dieses typische Künstler-Musiker-Art verfallen, zu sagen, oh, weißt du, wie viele Verkäufe das wären, wenn jetzt so viele Leute meine Songs kaufen würden. Ne? Spotify-Streaming ist nochmal ein ganz anderer Fall. Und klar kannst du nicht damit den gleichen Preisen wie von einem MP3 von iTunes quasi rechnen. Das ist halt auch der falsche Weg. Generell denke ich aber schon, dass ein bisschen mehr pro Stream auf jeden Fall für jeden Künstler drin sein sollte. Und ich finde, dass den Ansatz von Tidal gar nicht mal so verkehrt. Bin sowieso ein Fan von Tidal. Also ich habe es aktuell nicht, aber ich würde ganz gerne da nochmal hinwechseln, weil die ja auch ein ganz anderes Modell mit den Qualitäten der Songs auch fahren. Und ja, mal schauen. Also guter Hinweis, Mike. Ich wusste das gar nicht tatsächlich. Das ist
Ist auch Ende November oder so, haben die das erst bekannt gegeben. Ja, also das gilt wohl für den Hi-Fi, für das Hi-Fi-Abo. Das kostet, glaube ich, ein 20 oder so. Und davon sollen dann wiederum 10% an die von dir meistgehörtesten KünstlerInnen.
Finde ich okay. Ich finde jetzt 10 Euro mehr als bei Spotify machen den Braten dann auch nicht fett, wenn du jetzt viel Musik hörst über solche Dienste. Natürlich, wenn du es sich leisten kannst, um Gottes Willen, ich will hier niemanden jetzt irgendwie schämen deswegen, aber ich finde es jetzt nicht so übertrieben, viel mehr von den Kosten. Und dann, wenn du dann auch gleichzeitig den Künstlern vielleicht auch ein bisschen mehr bescherst durch deine Streams, vollkommen okay. Bin ich gerechtfertigt, ja. Gut, dann schließen wir die Idioten oder Kontroversen vielleicht einfach mal ab für dieses Jahr und hoffen, dass wir nächstes Jahr nicht mehr solche Idioten haben. Wobei, es bleibt ja nicht aus, ne? Vielleicht fühlen wir das mit unternehmerisches Kalkül oder einfach nur dumm vielleicht vor. Ich finde das eigentlich eine nette Idee, Thilo. Schreibe ich mir auf für das Konzept für nächstes Jahr. aber lieber Thilo, du hast natürlich neben deiner Spotify-Rap-Geschichte auch eigene Top-Alben und Top-Songs gehabt und du darfst gerne mal mit den Alben starten. Ich würde mich mal brennend interessieren, was du da so aus dem Jahr mitgenommen hattest. Stell doch einfach mal vor.
Also erstmal vorab, ich hasse es ja, so Top-Listen machen zu müssen. So. Wenn man mich fragt, was ist dein Lieblingsfilm? Und ich denke mir, ja, nee. Einfach nee. Ich fühle die Frage nicht. Ich habe es trotzdem versucht. Ne?
Das ehrt dich.
So, und ich habe jetzt mal, es sind zwei Listen. Mhm. Also zwei Top-5s. Denn ich muss ja meinem Genre-Hopping auch gerecht werden. Deswegen gibt's jetzt eine Top 5 aus unserem Spektrum und dann eine Top 5 Hip-Hop-Empfehlungsliste. Wenn die gewünscht ist, wenn die als deplatziert empfunden wird, lasse ich die gerne weg.
Ne, mach mal ruhig.
Hau mal raus,
komm. Hau mal raus, ist interessant.
Also, Fangen wir mit der Liste innerhalb unseres musikalischen Spektrums an, denn die ist tatsächlich auch durchnummeriert mit Plätzen.
Wahnsinn.
Platz 5. Die Pause war super, ne?
Die war dramatisch. Boah, Wahnsinn. Gänsehaut.
Hot Milk. I Just Wanna Know What Happens When I'm Dead. Die EP.
Coole EP.
Viertens. While She Sleeps. Sleep Society.
Ja.
Ab aufs Treppchen, Leute. Ab aufs Treppchen.
Abs auf
Platz Nummer 3. Sleep Token. This place will become your tube.
Mhm.
Platz 2. Jetzt setzt auch der Wirbel ein. Landmarks Lost in the Waves.
Mhm.
Und Platz 1. Holding Absence, the greatest mistake of my life.
Das ist schön. Freut mich, dass das bei dir Platz 1 ist. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass Sleep Token sogar auf 2 ist, so wie du darüber geschwärmt hattest letztes Mal. Finde ich aber eine sehr schöne Liste.
Ich musste dann tatsächlich doch ein bisschen gucken, was habe ich denn auch tatsächlich wie viel gehört. Und ja, genau. Und Sleep Token ist ja ganz frisch in also das ich finde Platz 3 für ich höre euch erst seit 2 Wochen gefühlt, ist ja schon eine Leistung.
Voll. Ja, ist schon eine Leistung. Ja, ja.
Ja, darüber hinaus kann ich folgende Hip-Hop-Alben aus dem Jahr 2021 empfehlen. Die ratter ich jetzt aber einfach so runter. Und zwar einmal von Disaster, Deutscher Oktober. Dann auf jeden Fall, weil das habe ich unfassbar viel gehört dieses Jahr, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan.
Mega super Album, Mann.
Auf jeden Fall. Und dann von Madness, Mad Love.
Mad Love.
dann auf jeden Fall von Megalo 21.
Und
sehr gut unterhalten wurde ich in diesem Jahr von Audio 88 und Jessin mit dem Album Todesliste. Das haben wir nach unserem Besuch im Studio, wo wir aufgenommen haben, als wir zurück nach Köln gefahren sind. Nice. Da haben wir das Album gehört zwischendurch. Ja.
Ja. Vor Bugseis.
Wo wir gerade bei dem Thema sind, ne? Hast du das Materia-Album gehört?
Nein, noch nicht.
Es gibt ein Materia-Album.
Die hat nämlich auch fand ich ganz, ganz gut eigentlich.
Ja.
Okay. Ganz gut ist kein
Qualität. Ist der kleine Bruder von Scheiß.
Nee. Aber ist Materia ist auch ein cooler Typ. Also den kann man sich auch gut angucken und zuhören, was der so zu sagen hat, finde ich.
Voll, auf jeden Fall.
Wo wir gerade noch beim Thema Hip-Hop sind und ich auch noch das Vinyl-Thema noch so ein bisschen nachschwingt, zumindest ist es nicht so lange her. Nur kurz als mein Einwurf noch, das wollte ich eigentlich eben gesagt haben. Ich habe jetzt erst letzte Woche habe ich meine XOXO-Schallplatte von Casper bekommen.
Sehr schön.
Die hatte ich im Mai des Jahres, diesen Jahres bestellt. Und die haben halt schon gesagt, so, boah, das kommt, also, ne, die Vorbestellung gilt für die Auslieferung im Dezember. Und das ist nur eine plain schwarze Schallplatte von diesem Album. Ja, finde ich krass. Muss man sich vor Augen führen.
Ist das die, also die kam doch jetzt zum 10-Jährigen, kam die ja raus, glaube ich.
Genau,
Farbe. Genau. Und hast du dann quasi, kam die dann nochmal als schwarze raus oder was?
Ja,
oder?
Es war auf jeden Fall dieses Jahr, Anfang des Jahres, meine ich. Und dann hatte ich irgendwo eine Werbung dazu gesehen. Ich dachte, das Album findest du halt geil, willst du haben. So, und dann hatten die wirklich, glaube ich, das war aber schon drauf, was nur die schwarze ist. Keine super special colored oder sowas, ist nur eine Reissue oder sowas von damals noch.
Ja, ja.
Und ja, das hatten sie aber dann angekündigt, dass das wirklich bis Dezember dauern wird. Und hatte das mittlerweile schon wieder vergessen, dass ich die überhaupt bestellt hatte. Bis ich dann
aber das haben sie eingehalten.
Haben sie eingehalten. Es war pünktlich da, aber ich habe so im Brief so, hä? Ich habe doch gar nichts bestellt gestern oder letzte Woche so. Ja, und dann war es die Schallplatte.
Ja, weil wir haben nämlich diese, ich glaube, die ist rot, meine ich, die jubiläumsfarbige, was auch immer. Aber die kam, glaube ich, im Sommer schon an. Deswegen war ich gerade verwirrt, Moment, warum kommt die denn jetzt so spät auf einmal?
Ja, nee, aber ich glaube, die Schwarzen waren wirklich, also da kann man auch nochmal sehen, wie lange das auch gedauert hat. Da hatte ja mit Mirko auch drüber gesprochen, dass die Künstler jetzt mehrere Release-Zeiträume quasi für ihre Schallplatten halt geben müssen, weil das Presswerk es nicht hinterher schafft, ne?
Richtig. Hat
er ja auch gesagt. Ist krass, nur weil wir gerade über Hip-Hop sprechen und ich die Platte noch gerade vor mir stehen habe. Ja, danke Thilo für deine Albenliste. Wie sieht's denn bei den Songs aus bei dir?
Ja, das ist ja noch 10-mal schwieriger, finde ich. ja, willst du da auch 5 haben?
Gerne 5.
Ja, okay, aber ohne Treppchen und so.
Ja, natürlich. Ne? Kannst du gerne raushauen, einfach, wie du möchtest.
Also das konnte ich wirklich nicht entscheiden. Aber ich habe versucht, so ein bisschen ein gewisses Spektrum abzudecken. Also für mich von der Holding Absence Platte musste was rein. Und das ist, also am häufigsten habe ich, glaube ich, Die Alone gehört.
Mhm. Auch ein super Song. Ja. Kann ich vollkommen nachvollziehen.
Dann Großstadtfieber von Disaster.
Mhm.
Dann, wir wechseln wieder sehr drastisch, Death Roll von Wage War.
Mhm.
Vom aktuellen Album.
Gar nicht mal so schlecht, ne? War ein gutes Album.
Ja. Dann Missing Limbs, letzter Song vom Sleep Talken Album, hat in den letzten Monaten sehr viel mit mir gemacht und ist ja ein Song, wo eigentlich nichts passiert.
Ja, ein sehr ruhiger Song, aber sehr schön.
Nur mit Akustikgitarre begleitet. Da kommt die Stimme aber einfach auch nochmal richtig, richtig geil durch.
Das ist aber auch der Song, der mich so krass an Ed Sheeran erinnert.
Was ja aber nicht schlimm ist.
Nee, nicht schlimm, aber es hat so diese typische Britpop-Geschichte, dieses Brit-Akustik-Ding. Ja. So. Das ist so.
Ja, mich erinnert es halt auch stimmlich irgendwie sehr an Boys Avenue, so an die Stimme.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall mag ich den ultra gerne. Und der ist so ein starker, also auch wenn das so ein super ruhiges Ding ist, irgendwie ein total starker Abschluss für dieses Album.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Und hat mich sehr angefasst, immer wieder. Und bevor es zu traurig wird, nehme ich dann noch mit rein von Danger Dan. Ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok mit Penelope Cruz.
Der ist so geil, der Song.
Was ein Titel.
Also das ist einfach so ein, da fühlt man sich einfach irgendwie gut, wenn man den Song hört.
Ja.
Das ist schön. Das ist gut.
Ja.
Ja.
Cool ist das.
Das war's von mir. Leute, tschüss. Alles Gute auf die Rad.
Ciao, Tim. Den Fehler hat Mike letzte Folge auch schon gemacht bei der Spotify-Liste, wo er meint, so, jetzt sind wir weg, tschüss. Und nee, bleibt noch da, es sind noch zwei. wo wir gerade so viele gute Einwürfe hatten zu guter Musik dieses Jahr, es war halt auch ein verdammt spannendes Jahr, was halt auch die Bands angeht. Also wir hatten letztes Mal schon drüber gesprochen, über Spiritbox mit ihrem Album Eternal Blue, was halt wirklich, wirklich gut ankam, und fast einer Omnipräsenz von Courtney LaPlante. Wir hatten auch Turnstile angesprochen, lieber Mike, mit dem Album Glow On, was auch super krass eingeschlagen ist.
Mega geil, ey.
Du bist ja ein absolut großer Fan davon gewesen. Gerne noch ein paar Wörter dazu. Ich finde, das kann man nie oft genug erwähnen, dieses Album.
Ist also ohne Scheiß, ne? Also wer das halt bisher noch nicht gehört hat, einfach mal machen. Es ist halt, Thilo, du hattest das, glaube ich, in eurer Duo-Folge, die ihr da gemacht habt, hattest du das ja, glaube ich, auch nochmal nachgetragen, dass du das ja auch gehört hattest und selten so gut gelaunt nach einem Hardcore-Album warst oder irgendwie sowas, wenn ich das zusammenkriege.
Genau. Irgendwie sowas, ja.
Es ist halt. Es passiert halt so viel und es sind so viele Einflüsse da drin und ich finde halt sehr spannend, dass der Schlagzeuger von Turnstile ist halt auch der Schlagzeuger von Angel Dust.
Mhm.
Eine noch kleinere Hardcore-Band, wenn man so will, die aber auch schon vor Turnstile, die hatten vorher halt auch straighten Hardcore gemacht mit, aber halt so Hardcore-Punk eher, und sind dann halt irgendwann in so eine leichte Surf-Rock-Irgendwas-Richtung reingerutscht. Und dass er möglicherweise da auch einen großen Einfluss auf Turnstile hat, kann ich mir vorstellen, wenn das bei der anderen Band halt auch schon so ist.
Mhm.
Und da passiert einfach so viel. Und die haben jetzt vor wenigen Tagen in einer Late-Night-Show von Seth Meyers halt auch noch einen Auftritt gehabt. Und also man kann ja halten davon, was man will, ne, muss Hardcore irgendwie im Fernsehen stattfinden und so weiter und so fort, aber in den USA hat das ja schon eine gewisse Tradition, dass halt auch, ich sag jetzt mal, Alternative Bands da eine Bühne bekommen. Da gibt's ja diverseste Beispiele, Jimmy Eat World, keine Ahnung. Also so, die waren halt alle schon irgendwie in Late-Night-Shows, vor allen Dingen in den 90ern. Finde ich geil, dass so eine Band dann da halt auch einfach stattfinden darf.
Viber ist auch ein Riesending für Hardcore Twitter, USA, Hardcore Twitter, keine Ahnung, wie du es nennen möchtest, die Blase. Super krass. Die haben gedacht, ey, das ist das Jahr dieses Genres, weil einfach Turnstile im in der Primetime im Fernsehen zu sehen war. Ja. In der Late Night Show bei Seth Meyers. Das war wirklich, vor 2-3 Tagen war das, ging durch alle meine Kanäle, die ich da abonniert habe, und freut mich auch mega, dass das halt einfach funktioniert für so eine Band, ne? Und die haben auch gar nicht so ruhige Songs gespielt oder jetzt Songs, wo du sagen würdest, das könnte jetzt noch die meisten Leute gefallen. Die haben echt, glaube ich, relativ schnelle, zackige Songs da gespielt. 2 Stück an der Zahl. Ich weiß gar nicht mehr, welches waren.
Mystery und TLC.
Ja, das sind ja jetzt auch keine, ne, Mystery ist ja schon ein relativ knackiger Song so eigentlich. Ja. Und ja, wie gesagt, nächstes Jahr soll ja das Konzert auch im Palladium stattfinden. 2-mal sogar, ne, Doppelabende oder sowas. Krass. Freut man sich einfach drauf. Und auch für die Band. Und ist auch bei uns in den Best-of-Listen super weggekommen, glaube ich. Ne? Also viele haben auch sehr, 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 sehr gefeiert. Also da unbedingt reingucken in unsere Best-of Genre-Artikel und ja, natürlich auch dann nochmal in das Album reinhören. Dann hatten wir Knocked Loose mit ihrem Album A Tear in the Fabric of Life, was ja schon so ein bisschen Bruch mit dem war, was sie ja bis jetzt gemacht hatten. Also das letzte Album davor war Different Shade of Blue, was ein sehr traditionelles Hardcore-Metalcore-Album mit unglaublich heftigen Breakdowns war. Und jetzt war es ja mehr so ein Konzept-EP mit Kurzfilm. Und da hatten wir ja auch mit dem Sascha drüber gesprochen, als es damals rauskam. Ist das so ein, sie waren jetzt auch mit auf Tour mit Gojira in den USA. Ist das denn jetzt so ein Weg, den die einschlagen könnten, würde ich das sagen? So mehr sowas, also weg vom traditionellen Hardcore-Moshpit-Sound, sondern eher in die Richtung, wir machen jetzt mal was Experimentelles, Konzeptuelles so?
Ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich finde es einfach spannend. Also, du siehst ja gerade bei denen, aber halt, wenn man da noch mal die Brücke schlägt zu so einer Band wie Code Orange zum Beispiel, die ja auch, also ich habe halt immer bei solchen Bands, auch Turnstile, Knocked Loose, diese klassischen, wie heißt der Channel, Hardcore-Dingens? Hate 56, genau.
Hate 56, ja, genau.
Genau, die halt diese mega geilen Live-Shows, also Live-Show-Videos auf YouTube haben. Wer das nicht kennt, unbedingt mal reinhauen, da findet man auch sehr viel krassen Kram so. Die sind da ja auch alle angefangen, wenn man so will, in Anführungsstrichen. Und auch Code Orange zum Beispiel sind dann plötzlich irgendwie mit, waren die nicht sogar Support von System of a Down oder so? Ganz obskur irgendwie.
Die haben auf jeden Fall einige von sehr großen Bands auf jeden Fall schon supported. Slipknot, System of a Down weiß ich nicht. Aber halt auch aus der Riege quasi, wo Slipknot auch unterwegs ist.
Ja, und ich finde das irgendwie, also klar, für den Oldschool-Hardcore-Menschen ist das wahrscheinlich immer ganz, ganz furchtbar, ne, wenn die dann alle woanders hin driften. Ich finde das krass cool, dass man solchen Bands halt auch einfach die Chance gibt, dass die ein größeres Publikum erreichen können und die ihren Sound halt auch nochmal neu definieren können. Code Orange zum Beispiel, die jetzt auf einmal so einen krassen Industrial-Vibe noch mit drin haben, so New-Metal-Einflüsse à la Rob Zombie zum Beispiel, finde ich total geil, finde ich total spannend und begrüße ich einfach, dass da alle auch so einen künstlerischen Aspekt einfach auch drin sehen, auch diese Geschichte mit dem Kurzfilm dahinter und so. Also ich glaube, im Hardcore-Großraum passiert einfach gerade sehr, sehr viel und man kann das nicht leugnen, dass das gut ist für diese Entwicklung oder für die Entwicklung gut ist für die Szene vor allen Dingen.
Übrigens auch, finde ich, ein krasses Tour-Package, in was jetzt auch stattfinden soll nächstes Jahr. Im Frühjahr ist einfach Code Orange, die dann Support haben von Loathe aus UK, Vendet, die Söhne von Corey Taylor und John Graham und Dying Wish. Also das ist schon ein krasses Line-Up, finde ich. Zeigt aber auch so ein bisschen die Range, die einfach mittlerweile haben können. Ne?
Genau, und in den Staaten gehen die doch auch mit Korn und mit Chevelle auf Tour, meine ich.
Genau, das ist quasi ein komplette Tour-Zyklus für die, dass die halt wirklich erst mit Korn und Chevelle und allem unterwegs sind als Support und dann machen die weiter als Headliner, eigene Headliner-Tour. Mit halt dann Vendet und Dying Wish und Loathe, ist halt krass. Also die würden, ich denke auch, dass die so das nächste dicke Ding werden, Code Orange, wenn sie es so weitermachen, wie sie es gerade machen. Die sind so krass an ihrem ganzen Band-Image am Arbeiten, mit so viel Eifer dahinter. Und ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt hatte, die hatten ja für einen Song vom letzten Album, hatten die so ein Animationsvideo gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Und die haben ja das Motion Capturing für diese Animation, haben die selber gemacht.
Krass.
Wisst ihr, wie die das gemacht haben?
Nee.
Mit der fucking Kamera von der Xbox One, diese Capture-Kamera von der Xbox One, die war ja schon so hoch, dass die quasi, du musstest quasi nur so ein paar Markerpunkte oben am Körper haben. So, und dann hat diese Kamera das so perfekt aufgenommen, dass die es über eine Software halt nutzen konnten, um dann die animierten Charaktere dann dementsprechend zu bewegen. Haben die alles bei sich zu Hause in der Bude gemacht, haben sie Videos von hochgeladen bei Instagram, wo ich gesagt habe, der Aufwand, das alles selber zu machen, heftig. Finde ich absolut beeindruckend und ich glaube, das wird sich auch auszahlen für die, für Code Orange. Und ja, wie gesagt, Knock Loose, ich finde es cool, weil die Frage ist halt, wo würden sie sonst hingehen? Wo wird sonst, die würden irgendwann an ein Ende stoßen mit dieser Mosch-Musik, sage ich jetzt einfach mal. Es muss sich irgendwann mal was ändern, die müssen sich neu erfinden. Und ich sage jetzt mal, weicher werden können sie nicht. Und dann fehlt vielleicht, dann muss irgendwann Klinggesang mit dazu und dann wird es wieder schwierig, das den Leuten auch zu verklickern. Da muss man halt experimentell werden und auch andere Genres, härtere Genres halt bedienen. Und ich denke, eine Tour mit Gojira war das schon ganz gut, eine gute Idee.
Ja.
Dann, Mike, was du erwähnt hattest, und da bin ich leider nicht im Bilde, aber da freue ich mich drauf, dass du das ein bisschen erklären kannst. The Armed müssen sich wohl super krass entwickelt haben dieses Jahr.
Ja, eine aberwitzige Band kannst du es gar nicht nennen. Es ist ein Künstlerkollektiv aus den USA, was unter anderem Leute von Converge, von The Dillinger Escape Plan beziehungsweise Creed in Cambria und noch vielen weiteren irgendwie umfasst. Und die dieses Jahr ein Album namens Ultra Pop rausgebracht haben, was vom Titel her, aber auch von dem Cover, das Cover ist so ein zeigt einen dunkelhäutigen jungen Mann, den man jetzt, sage ich mal, so von der Kleidung her irgendwie, weiß ich nicht, es könnte halt vom Cover her so ein R&B-Album sein. Also es ist halt komplett misleading und du hörst es halt und es ist halt einfach musikalisch. Die Range ist so zwischen Pop und Mathcore. Also wirklich alles dazwischen. Also du hast so Synthie-Elemente drin, du hast Indie, du hast Black Metal, du hast Post-Hardcore drin. Und das alles aber in so einem ganz ekligen Noise-Sound verpackt, der quasi komplett eindimensional klingt. Und das wenn man das Album, glaube ich, losgelöst von allem hören würde, würde man denken, keine Ahnung, finde ich kacke. Wenn du dann aber verstehst, dass diese Band einfach sich die Mühe macht, Leute in Interviews zu schicken, die quasi Doppelgänger sind der eigentlichen Menschen, die zu dieser Band gehören oder auch nicht gehören, dass die Fotoshootings machen mit Leuten, die einfach auch nicht dazu gehören und dann so tun, als wenn das halt echte Promobilder wären, die bis hierhin, glaube ich, auch unter Pseudonymen gearbeitet haben und so weiter.
Ja.
Und die haben halt jetzt auf diesem Album mindestens 9 Menschen drauf. Ich glaube 5 verschiedene Drummer oder so. Unter anderem sollte gerüchteweise sogar Andrew W.K. mal mitgemacht haben. Tony Hawk soll involviert gewesen sein. Es ist halt so obskur, bizarr und also man checkt nicht, was die da treiben. Und das ist halt einfach geil. Das ist halt einfach etwas, was du nicht greifen kannst und wo einfach Musik bei rauskommt und wo Leute einfach so viel Grips dahinter gesteckt haben, ähnlich wie jetzt, sag ich mal, bei Ghost oder ich sag mal Slipknot am Anfang auch, ne, die ja auch gesagt haben, hey, wir wollen eigentlich gar nicht, dass es um uns geht, sondern mehr um die Musik. Mhm. Und den Ansatz fahren die halt auch. Und das finde ich cool, weil das gibt diesem Ganzen einfach nochmal, also die heben die Musik einfach auf die Kunstform oder auf Kunst an sich. Versteht ihr, was ich meine? Also die sehen einfach Musik als Kunstform an und das finde ich einfach sehr schön, dass es sowas halt auch noch gibt in Zeiten von Streaming und etc. pp.
Tilo, was sagst du, auch mal einfach einen Doppelgänger zum Podcast zu schicken?
Ein Doppelgänger?
Nee, lieber selber machen.
Fühl ich nicht.
Einen Doppelgänger fühle ich nicht. Finde ich gut. Doppelgänger fühlt der Tilo nicht. Ja, klingt sehr, sehr spannend, Mike. Ich würde mir das auch nochmal zu Gemüte führen, jetzt über die Feiertage. Ich finde das auch mal, ich finde es einfach, ne, ich finde diesen Witz dabei, dieses Trolling, dass sie sagen, wir schicken einfach jemand anders hin, den wir gar nicht sind.
Ja.
Das erinnert mich immer wieder an die Story von Power Trip von Rock am Ring, als ich Riley Gale damals interviewt habe. Gott habe ihn selig, ich vermisse ihn wirklich, dass er leider nicht mehr unter uns weilt, aber er hat halt damals erzählt, dass sie irgendwie unterwegs waren auf einer Tour, also Power Trip, ne, die Fresh Metal Band, waren unterwegs auf einer Tour, irgendwie von Nevada nach Kalifornien rüber, und auf dem Weg dahin sollten sie irgendwie ein Interview führen mit so einem YouTube-Channel. Mit so zwei auch Hip-Hop-Größen irgendwie, ganz, ganz bekannte Hip-Hop-Größen. So, die haben halt alle irgendwie LSD geworfen, so in der Band, und waren halt alle voll drupp, so, und alle so, boah, nee, Alter, kann man nicht machen, wir sind viel zu. Dann meinte halt irgendwann eher so, ja, dann hab ich gesagt, okay, ich mach's, aber dann muss irgendeiner von euch mitkommen. So, und hat sich ja halt keiner gemeldet, und dann haben die einfach ihren Busfahrer genommen und ihn mit da reingesetzt und haben so getan, als wäre er Teil der Band, also irgendwie der Gitarrist, haben dann auch wirklich in den Bauchbinden irgendwie den Namen den echten Namen des tatsächlichen Gitarristen genommen, obwohl er gar nicht da saß. So, und das Ding war halt, das sind halt alles so weiße, dürre Kerle mit langen Haaren, und der Busfahrer war einfach ein riesengroßer, dicker, dunkelhäutiger Latino mit Glatze. Und die haben halt die ganze Zeit in diesem Interview immer wieder so Videosnippets aus Live-Shows rein. Du siehst halt nirgendwo diesen Typ, diesen Busfahrer, ne? Aber das ist halt niemandem aufgefallen. Und der Riley sagt, das war die lustigste Situation, weil die auch irgendwann komplett auch aufgehört haben, irgendwie professionell zu sein. Irgendwie der Busfahrer hat dann irgendwann die Schuhe ausgezogen, dann so die Füße hochgenommen und irgendwie auf so einen Tisch gelegt oder sowas, so die Socken. Also es muss totales Chaos gewesen sein, so richtig unangenehm. Und das gibt's auch noch auf YouTube, das hat er mir damals gezeigt, müsste ich mal mit in die Beschreibung packen. Einfach viel zu lustig. Wenn Künstler sowas machen, ist einfach viel lustiger, als wenn sie so Bier ernst nehmen.
Voll, ja.
Ja, dann haben wir jetzt viel über das letzte oder das vergangene Jahr jetzt gesprochen. Ich möchte jetzt gerne, bevor wir so ein bisschen Richtung Ende gehen, noch ein bisschen über das kommende Jahr sprechen. Und das, was immer im Raum steht, worauf man sich immer freuen möchte, aber man nie weiß, ob das in der aktuellen Situation überhaupt machbar ist, sind da natürlich immer Konzerte und auch Festivals, vor allem Festivals. Und da gibt es drei Festivals, die besonders für Aufregung gesorgt haben, die nächstes Jahr stattfinden sollten. Zum einen natürlich immer der Klassiker und auch Thema einer Spezialfolge gewesen. Rock am Ring hat mit einem neuen Design sich präsentiert für 2022, hat ein riesiges Line-Up auf die Beine gestellt. Und da möchte ich mal ganz kurz drüber sprechen. Thilo, hast du ja aber sicherlich auch mit angeguckt. Was würdest du so zu dir über das Line-Up sagen, wenn du das so siehst?
Ich merke einfach, dass ich so richtig begeisterungsunfähig geworden bin in den letzten zwei Jahren. Das ist so, keine Ahnung, ich lese halt durch und denke mir so, ja, finde ich schon ganz cool. Aber für mich ist es halt irgendwie so weit weg, dass das tatsächlich stattfindet, dass ich das gar nicht so zulassen kann irgendwie. Vielleicht ist es die Angst, enttäuscht zu werden, Leute.
Oh. Aber hast du zwar so Künstler, wo du sagst, da würde ich mich super freuen, die zu sehen?
Also live immer geil. August Burns Red, immer geil. Materia fand ich fett, wenn ich den live gesehen habe. SSIO hätte ich richtig Bock drauf.
Scooter, Late Night Show?
Scooter auf jeden Fall. Kassierer hätte ich auch einfach mal wieder Bock drauf. So richtig stumpf. Ja, Don Brocco, so
immer,
auf jeden
immer
Fall. Ja. Luis Capaldi würde ich mir auch mal geben.
Der ist super geil, der Typ. Ich feiere den so richtig, ne? Das ist so ein lustiger Mensch. Wenn du die Interviews und Shows, Talkshows, wo er war, anguckst, das ist einfach so ein unglaublich sympathischer, lustiger Kerl. Der ist so total auf dem Boden geblieben. Du kannst ihn einfach nur mögen. Es geht gar nicht anders.
Ja. Ja, ja, also und musikalisch fände ich es auch interessant.
Absolut, Gottes Willen, aber das ist so.
Ja, ja. Dann, klar, Turnstyle, voll Bock.
Daughtry.
Ich wollte gerade sagen, voll,
ist doch voll dein Ding.
Grandson hätte ich Bock drauf. Und sonst, keine Ahnung, also.
Drangsal
also auch nicht so. Volbeat jetzt nicht.
Volbeat jetzt nicht gut, ne?
Muss auch sagen, also Muse ist schon ein guter Headliner, so, das ist auch, Muse sind fett live, aber sowas wie, also, Sorry, ich finde Volbeat ja einfach so scheiße.
Das hatten wir auch schon mal Thema, glaube ich, genau bei dieser Folge, warum Volbeat da
genau, ist. Genau, ne? Also mit welcher, da, ist ja auch egal. ich muss aber auch sagen, dass Green Day für mich ein Headliner ist, der mich so gar nicht anfasst. So, also ja. Ich weiß nicht, ob ich es mir angucken würde. Lässt mich komplett kalt.
Ja, ich glaube, die haben einfach etwas an Strahlkraft verloren, weil die letzten Releases halt auch alle nicht mehr so top-notch waren. Und die haben halt zuletzt auch, das letzte Album war auch sehr Indie-lastig, hatte mehr was von
Britpop.
Ja, also Portugal the Man und so, die ich auch sehr gut finde, aber es ist halt weniger dieser straighte Skate-Punk oder was auch immer.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Problem. Du verbindest sie einfach mit älteren Sachen und dann fragst du dich, okay, aber kriege ich das auch geboten und wie ist dann die Erwartungshaltung? Ich habe die noch nie live gesehen. Ich würde die sehr gerne mal live sehen. Bin aber auch ein bisschen gespannt auf die, auf das Tableau, was uns am Ende dann da erwartet und ob man dann wieder von Bühne zu Bühne rennen muss oder so.
Ja, ja, das ist auch immer so eine Sache. Mike, wie ist es denn bei dir? Hast du da auch schon so Favorites in dem Lineup? Es ist natürlich super stark. Das muss man auch einfach sagen. Es
Ich finde es super. Ich finde auch, dass da einfach mal wieder was für jeden dabei ist. Also Fire from the Gods zum Beispiel, habe ich noch nicht live gesehen, freue ich mich drauf. Måneskin auf jeden Fall. The Distillers, so die mehr so für die Punkrock-Kids ist. Weezer habe ich noch nie live gesehen. Die Offspring schon ewig nicht mehr. Fever ist dabei, Mastodon, Baroness, Boston Männer, Deftones, Korn auch schon lange nicht mehr live gesehen. Mhm. Also ich glaube schon, dass man damit sehr glücklich sein kann. Und an der Stelle können wir übrigens auch, glaube ich, mit voller Freude bekannt geben, dass wir ja auch Mediapartner sind.
Neuerdings. Genau.
Bam, bam, bam.
Sehr richtig. Wir sind Mediapartner, offizieller Mediapartner. Wir werden auch genannt, also Morcor, nicht Kerngeschäft. Kerngeschäft wäre noch geiler, aber Morcor wird natürlich.
Ah, dann fühle ich es nicht.
Dann, also, wird natürlich auf der offiziellen Rock am Ring-Seite auch als Mediapartner gelistet und das ist ein Riesending. Ich meine, wir haben uns auch 2-3 Jahre wirklich krass den Arsch aufgerissen da als Presse vor Ort. Ist einfach schön zu sehen, dass sich das gelohnt hat und dass da auch so ein Vertrauen gegenüber uns als Morcor quasi entgegengebracht wird. Ist einfach schön. Da zahlt sich dann die Arbeit dann doch wieder aus und ich denke, das wird auch ein super Ding. Nächstes Jahr habe ich wirklich viel Bock drauf. Vielleicht ganz kurz zu meinen Favorites. Ich finde es richtig geil. Ich will unbedingt Spiritbox live sehen. Habe ich richtig Bock drauf. Dann auf jeden Fall Rin. Ich bin einfach immer noch so ein richtiger Rin-Fan. Ich habe das letzte Album Kleinstadt auch sehr, sehr gefeiert. Das kam jetzt zwar auch vor ein paar Tagen. Was ich sehr, sehr krass fand, also klar, Kassierer finde ich irgendwie heftig, ist ein sehr krasser Kulturschock. Also weiß ich nicht, ob der Wolfi sich nicht irgendwie auszieht nachher auf der Bühne. Wollen wir mal nicht hoffen, aber ich wäre jetzt auch nicht verwundert, wenn er tun würde. Genau, dann auf jeden Fall, was ich auch richtig, richtig geil fand, Iceland Kills endlich live zu sehen in Deutschland, so mit dem neuen Album vor allem. Das letzte Mal, als sie hier waren, hatten die da noch keins der Silver Scream Album draußen.
Die sind mir gar nicht entgegengesprungen auf dem.
Die habe ich gesehen mit ihrem letzten Album, The Predator Becomes the Prey Every Chick in the Book war das letzte, womit sie in Deutschland auch waren.
Ich hoffe ja, dass die im Dunkeln spielen dürfen, ne?
Das wäre super heftig, damit auch das Bühnenbild halt wirkt, ne? Das ist natürlich super cool.
Ja.
Ja, und ich denke auch, also bis auf die Headliner, da stimme ich Thilo auf jeden Fall zu. Muse war einmal auf dem Ring, habe ich die da auch gesehen. Das war der absolute Wahnsinn, was da abging. Die haben auch echt alle an die Wand gespielt, glaube ich, an dem Wochenende. Volbeat fühle ich nicht, haben wir aber auch schon ein paar Mal schon erwähnt. Green Day kann ich auch nachvollziehen. Man hat immer nur die älteren Songs vor Augen und das neuere Zeug nicht so sehr. Müsste man schauen. Was ich immer noch abgefahren finde, sind einfach 100 Gags, dass die da sind. Das ist so eine unglaubliche Explosion, Hyperpop machen die. Das habe ich, glaube ich, auch in der Folge damals mal versucht zu erklären, was das ist.
Ja.
Das ist so das Gen Z-ste, was du an Musik hören kannst. Und es ist so abgedreht, es ist so übertrieben, es ist so Neonfarben auf 180 und so. Und ich weiß nicht, wie das bei dem sehr konservativen deutschen Publikum ankommt. Da warten wir mal ab. Bin ich aber gespannt drauf und werde ich mir auf jeden Fall geben, sofern ich da Zeit finde und das nicht mit irgendwas kollidiert, was anderem.
Also wie das klingt, könnte das aber auch gut zu Boys Noise und Drangsal passen auf einer Bühne.
Ja, aber Mike gibt immer 100 Gags, dann wirst du schon wissen. Das ist schon sehr abgefahren. Also, weißt du, wie das ist? Das ist wie ein Center Shock. Da zieht sich einfach alles bei dir zusammen. Du kommst einfach nicht mehr klar mit deinen Geschmacksnerven. So ist quasi 100 Gags als Musik. Das ist
geil. Habe ich mir als Hausaufgabe aufgeschrieben.
Ja, bitte, hör rein. Ich frag dich nächstes Mal ab dazu. So, dann können wir über den, ich sag jetzt mal, würde man Konkurrenz sagen? Wir haben es ja auch schon mal so ein bisschen angerissen. Ist das eine Konkurrenz für Rock am Ring? Das Download Festival Germany. Es ist zumindest insoweit eine Konkurrenz, dass da die Leute hinter den Kulissen auf jeden Fall ein bisschen Clinch miteinander haben oder dass da gewisse Verbindungen bestehen. Und es ist natürlich bis jetzt aktuelles Line-Up sehr Metal-lastig. So, Tilo, würde ich davon irgendwas anturnen von diesem Line-Up?
Ey, 0, gar nicht. Gar bisher, nicht. Bisher, nö, ich würde halt nicht hingehen.
Download Germany fühlst du nicht quasi?
Nee.
Mike, wie siehst du das so?
Also bringt mich mal eben auf den Stand, aber so wie ich das sehe, sind bisher 5 Bands bestätigt.
Ja, und ja, alles sowas von Hard Metal, das ist also.
Und nee. Keine einzige. Also ich will auch Metallica nicht live sehen. So.
Metallica fühlst du nicht?
Nein, noch nie.
Noch nie?
Noch nie.
Oh, das finde ich.
Die haben ganz viel gemacht. Die haben ganz viel für die Musik, die wir schön finden, gemacht. So, ne? Aber Metallica an sich fand ich immer schlecht.
Das ist aber schon eine Lanze, die du hier brichst.
Ja, bitteschön.
Bitteschön.
Hasst mich.
Hasst.
Kann ja, neben Metallica hast du ja Five Finger Death Punch, Sabaton, Hollywood Undead und Behemoth. Davon würden mich jetzt so 2, glaube ich, ansprechen. Da sind tatsächlich Behemoth. Die habe ich mit unserem Kollegen Rodney beim letzten Rock am Ring, was noch stattgefunden hat, vor zwei Jahren.
Vor 2 Jahren.
Live sehen dürfen. Das war echt gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und ja, ich dagegen würde tatsächlich mir auch Metallica mal wieder angucken wollen. Bin kein Fan, aber hab doch einige Songs, die ich doch sehr gerne mag und brauche ich aber auch so eine gewisse Mut für, um zu sagen, so jetzt habe ich mal wieder Bock, so richtig Metallica zu hören.
Quasi 5 Bier.
Nee, nicht mal. Also wirklich ernst gemeint. Also es gibt wirklich so einige Alben, die ich sehr gerne höre und das würde ich mir auch mal wieder live angucken können, ob ich jetzt, also dafür extra zum Download-Festival. Die haben natürlich ja auch mit dem, ich glaube, das Vainstream, das Jaron Air war da, war nicht auch das With Full Force. Das war ja
Full
dieses,
Force, nicht With
Full Force. Full Force, sorry. Es steckt noch drin.
Na, es ist einfach zu lang gewesen.
Ja.
Und wir sind schon einmal gerüpelt worden.
Wir sind schon gerüpelt, ja, genau. Das ist halt alles an einem Wochenende und ich sehe da mindestens 2 Festivals, die mich mehr reizen würden als das. Und das es hat schon eine gewisse Aussage, glaube ich.
Also ich glaube, wir haben damals schon festgestellt in unserer Folge darüber, dass das Download also kein direkter Konkurrent zu Rock am Ring ist, einfach auch bei den Line-Up-Unterschieden. Und dementsprechend werden die sicher nicht großartig in die Karten spielen.
Also wenn du das ältere Metal-Publikum, sag ich jetzt mal ganz pauschal, klischeehaft gesagt, abholen willst, dann punktest du damit und ziehst dann mit Sicherheit auch Leute von ab. Das kann ich mir vorstellen.
Richtig, aber ich glaube, Rock am Ring hat es aber auch nicht nötig. Die finden dann über andere Genres und andere Bereiche, andere Gruppen einfach viel mehr wieder Zulauf. Ne? Also ich finde das aktuelle Rock am Ring-Album noch ganz kurz halt so divers, da ist so viel drin, auch wirklich so nischig teilweise. Wenn du Bands wie Unprocessed, Devin Townsend zum Beispiel mit drin hast, selbst die Progressive Heads kommen da auf ihre Kosten, was ja, was finde ich, auch ein Sinnbild dafür ist. Und die können sagen, okay, wir holen uns andere Zielgruppen ran, als jetzt vielleicht den älteren Metalhead, der dann zum Download fährt, weiß ich nicht. Und sie spielen sich ja auch von der Zeit her nicht in die Karten. Also selbst dann kann Ring auch sagen, wir haben trotzdem vielleicht Leute, die zu beidem gehen. Kann ja auch passieren. Ne? Also es ist eher die Konkurrenz zeitlich mit den anderen Festivals, die du bereits genannt hattest, Mike, aber so direkt vom Line-Up her auf keinen Fall.
Interessanterweise findet das an einem, wenn ich das im Moment am 24.06.2022, ist das ein Feiertag eigentlich? Oder ist das ein Freitag?
Nee, aber der 26. ist doch ein Feiertag, meine ich, ne? Ich habe keine Ahnung.
Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, warum machen die so ein Eintagesfestival auf einen Freitag?
Ja, weil die vielleicht Samstag abbauen wollen wieder.
Ja, die wollen auch Wochenende haben.
Die wollen auch Wochenende, Mike. Also, finde ich jetzt ein bisschen unfair von dir.
Ja, du denkst auch wieder nur an dich, du Arsch.
Okay, weiter im Text.
Okay, weiter im Text. Gut, weiter im Text. Dann etwas, was eine Premiere nächstes Jahr feiern wird. Und das finde ich tatsächlich, unabhängig dessen, was für ein Lineup da schon ist und was noch kommen wird, super, super interessant. Es gibt ein Northfest in Deutschland. Nachdem das irgendwie jetzt über mehrere Jahre in Amerika so ein Ding war und auch in Mexiko gelandet ist, ne, das hauseigene Festival von Slipknot, kommt es endlich nach Deutschland, kommt es endlich nach Europa, wird sicherlich eine Menge Leute anziehen, einfach aus dem Grund, dass es halt Slipknot ist. Ich glaube, das erste europäische Northfest?
Das weiß ich nicht, aber okay.
auf jeden Fall in unserem Raum, auf jeden Fall im mitteleuropäischen Raum das erste Northfest, glaube ich. Das ist schon richtig. Also es wird schon auch Leute aus den Benelux-Staaten und vielleicht auch Österreich, Schweiz, Ostblock, keine Ahnung. Also die werden schon, das wird schon viele Leute anziehen und ja, bis jetzt bestätigt sind Slipknot natürlich, klar, In Flames und Ghostman. Und wie finden wir das, Thilo?
Ja, nee.
Fühlst also, nicht.
Slipknot voll Bock drauf. Mit In Flames kriegst du mich jetzt nicht.
Okay, und Ghostman auch nicht?
Ey, tatsächlich habe ich mich da noch nie mit beschäftigt.
Okay.
Mhm. Ja. Also tut mir leid, ich hänge da wieder völlig hinterher.
Okay. Ghostman ist richtig geil. Hätte ich auch mal Bock drauf, live zu sehen.
Ja, dann fahren wir da zu dritt hin.
Das ist halt aber auch wirklich reinste Eskalation. Das ist halt einfach nur Trap-Metal, die müssen da wahrscheinlich eine extra fette Anlage hinstellen, damit der Bass einfach sowas von knallt.
Damit der schiebt.
Also, hey, ohne Scheiße.
Erst wenn der Bass die Katze inhaliert, dann fickt er so richtig.
Ja, so ungefähr. Das könnte das Motto von Ghostman sein.
Ja, das ist so das Motto von Ghostman, ja. Aber Mike, was sagst du zum Line-Up, so zum ersten drei Künstler-Line-Up?
Ja, also Ghostman zieht mich auf jeden Fall. Also da hätte ich richtig Bock drauf. Slipknot an sich auch immer, aber muss ich auch nicht unbedingt haben. Ne? Also da haben wir ja auch schon mal in der Slipknot-Folge drüber gesprochen. Es passiert halt immer viel Ähnliches und das ist jetzt halt nichts, was wo ich jetzt sage, muss ich unbedingt für hin. In Flames, ja, schon, glaube ich, mehrfach live gesehen, war eigentlich auch nicht schlecht, aber höre ich halt auch nicht so viel. Ich finde aber spannend, was sie drumherum bauen wollen. Ich glaube, du kannst das Maskenmuseum bauen die da auf oder so. Ist das richtig?
Es ist halt, ne, also es steht ja auch mit auf dem Flyer drauf, Music, Art und Culture. Es ist halt eine Komplett-Experience. Es ist nicht nur ein Festival, so wie es halt normalerweise kennst, so ein Tagesfestival. Die bauen halt wirklich da noch Sachen zu, um die Band selber, um Slipknot herum, hat ja alles so ein sehr zirkusähnliches Theme auch dabei, ne? Mhm. Und die wollen da wirklich ein Erlebnis draus machen. Dementsprechend ist es interessant, was die da so umsetzen. Ich würde mich mal super interessieren, was sie überhaupt umsetzen dürfen in Deutschland. Das ist ja auch immer so eine Sache. Du kannst nicht alles machen, was du auch in Amerika machst. Dementsprechend würde ich das jetzt nicht so ganz vom Line-Up abhängig machen, ob das jetzt so interessant ist. Ich finde es eigentlich, also zumindest einmal erlebt haben möchte ich schon, persönlich.
Ja, Tickets kosten ja, glaube ich, roundabout ein Hoodie. Das ist ja ist ja schon mal eine gewisse Richtung, in die man dann geht, was auch so ein Line-Up halt, ne?
Ja,
oder was halt, genau, was einen da so erwarten kann. Das ist ein Eintagesfestival mit Open Air und Indoor-Bühne. Das wissen wir. Es gibt halt so ein bisschen drumherum. Und was kostet so eine Mainstream-Karte? Die ist noch nicht beim Hoodie, ne?
Nee, die ist noch unter, die ist, glaube ich, bei 60, 70 oder so.
Ja, und überleg mal, wie viel du da so kriegst, ne? Also.
Ja.
Ja, voll.
Ja, ist halt die Frage. Ist halt die Frage, wie bewertest du das Ganze? Ist es eine Line-Up-Sache, eine Quantität an Bands, die du da einfach hast, oder ist es halt irgendwie das Gesamterlebnis, was du da bezahlst? Ich bin super gespannt, was da noch an Announcements kommt beim Notfest, weil Slipknot haben ja auch eine sehr breite Aufstellung, was ihre Support-Acts immer angeht. Also das ist ja bekannt, das sieht man immer auch sehr weit fächern da. Wenn da ein paar Exoten bei sind, die vielleicht auch wenig hier sind, dann würde ich fast schon sagen, wäre mir das Geld auch wert, ne? Weil Ghostman ist jetzt auch nicht so oft hier, finde ich.
Ja.
Das ist so ein Grund schon. Also wenn jetzt mehr sowas wie Ghostman kommt, würde ich sagen, kann man machen. In Flames, es ist halt, boah, die haben halt in meinen Augen echt sehr an Relevanz verloren in den letzten Jahren. Also ich sehe die halt nicht mehr als so krasse Band an und ja, dieses Re-Recording Anniversary von Clayman wurde jetzt auch nicht so gut angenommen und ich weiß nicht. Also ob die so Zulauf bekommen, müsste man abwarten. Ja, das sind aber so die drei Festivals, die wir nächstes Jahr, auf die größeren Sachen, die wir nächstes Jahr haben. Natürlich haben wir noch das Full Force, wir haben noch das Vainstream, haben wir alles in der Rock am Ring Folge auch gut besprochen. Könnt ihr vielleicht nochmal reinhören in die entsprechende Folge. Werde ich auch nochmal in die Beschreibung packen. Ich würde aber jetzt ganz gerne mal so langsam zum Abschluss kommen, weil wir auch schon wieder die gute anderthalb Stunde voll haben hier mit unserem Gebrabbel.
Ich muss auch Pipi.
Guck mal, der Thilo muss nämlich auch Pipi.
Pipi.
Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal so ein bisschen Spotify-Liste und da lasse ich dem Thilo diesmal den Vortritt, weil du hast ja auch beim letzten Mal nicht mitmachen können, deswegen kannst du jetzt mal so ein paar raushauen, wo du sagst, so, da müssen sich die Leute jetzt anhören, ob sie wollen und nicht.
Ich möchte euch da draußen, hallo, möchte ich einen so Klassiker heute mit auf den Weg geben. Und zwar möchte ich, dass ihr euch folgende Songs anhört. Zum einen solltet ihr unbedingt mal wieder Against All Odds von Phil Collins hören.
Geil.
Ja.
Sehe ich auch so.
Darüber hinaus solltet ihr unbedingt mal wieder Walking in Memphis hören.
Ja.
Dann ein Song, den ich wiederentdeckt habe und mit dem man sehr gut dieses Jahr verlassen kann, das ist Easy von Faith No More.
Geil. Oh, Faith No More, wunderbar.
Und für die Besinnlichkeit der Weihnachtszeit, die man ja sehr gut nutzen kann, um einfach mal zur Ruhe zu kommen und in sich zu gehen, gebe ich euch noch den Instrumental-Track For My Father von Andy McKee mit.
Okay. Nice.
Das war's.
Vielen Dank, Thilo. Das werden wir natürlich und der aktuellen Playlist noch hinzufügen. Also ihr habt auch noch den ganzen Kladderadatsch aus der letzten Folge dazu, plus jetzt das, was wir euch jetzt noch da reinwerfen. Und Mike, du darfst gerne noch mal weiter ergänzen mit Songs, die du noch gerne in dieser Playlist sehen möchtest.
Gerne. Einmal die liebe Band Shoreline aus dem Münsteraner Raum bringen
Grüße
bringen Anfang 22 ein neues Album raus und sind für mich auch in, es geht immer so groß, aber für mich gerade eine der großen auch nicht mehr Newcomer, aber so, ne, die da ich glaube, da passiert noch viel einfach auch in Deutschland, so im Bereich Emo, Pop-Punk, Punk, Alternative, so die Richtung, mit dem Song Sanctuary, der für deren Verhältnisse ungewöhnlich hart war und der schon mal so einen gewissen Vorgeschmack vielleicht auf das gibt, was uns da auf Albumlänge erwarten kann. Dann ein Künstler namens Ecstasy aus Kanada, hat auch dieses Jahr ein Debütalbum rausgebracht, ist relativ traurige, depressive Mucke, ist so Indie-Pop, Post-Punk-mäßig, so Richtung The Drums, hat auch ein bisschen XXXTentacion, Bon Iver, Elliott Smith-Vibes, also anhand der KünstlerInnen schon erkennt man, dass es da eher um traurige Themen geht. Hat mich aber mit dem Song I Walk This Earth All By Myself ziemlich gepackt. Hatte ich random gehört und fand ich echt gut und bin ein bisschen dran geblieben. Da gerne mal reinhauen. Ich kann mir vorstellen, dass da auch im nächsten Jahr ein bisschen mehr von kommt. Und eine Band, die habe ich diese Woche erst kennengelernt. Curse the Knife. Ich glaube, die kommen aus den Staaten. Mit dem Song Feeling Real. Hat so sehr grungige, so 90s Grunge meets Shoegaze Vibes, also ist auch eher so düster schleppend, aber ist irgendwie geil. Haben auch auf Albumlänge so leichte Industrial Vibes drin, so ein bisschen Indie-mäßig. Das ist halt ganz, ganz coole Mischung. Ich glaube, sie sind relativ jung noch, haben auch das Debütalbum dann jetzt rausgebracht und so. Auch da bitte mal reinhören, gibt es für alle Schallplattenfans auch noch in einer kleinen Auflage. Wer mit mir zusammen bestellen möchte, dann sparen wir uns den Versand, meldet sich gerne.
Mike macht jetzt hier schon Angebote über den Podcast zum gemeinsamen Bestellen.
Genau, und eine kleine Wildcard, wenn ich darf, weil wir den angesprochen haben, Danger Dan, finde ich, gehört auch in eine Kerngeschäft-Playliste. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Ja,
fast, glaube ich, ganz gut zusammen, wie wir alle denken, auch über das Jahr so ein bisschen.
Ich erlaube es. Alles gut, machen wir so.
Darf gut. Neben Phil Collins auch rein.
Ja, finde ich auch. Darf neben, ne, ist auch von der Kunstfreiheit gedeckt. Phil Collins in der Playlist von Kerngeschäft, vollkommen in Ordnung. Gut, dann werfe ich jetzt noch was rein und ich versuche jetzt gerade vielleicht mit der ersten Band nicht so sehr, aber mit dem Rest auf jeden Fall ein paar Locals und kleinere Künstler ein bisschen zu supporten. Also erstmal mache ich von Carnivool den Song All It Takes rein. Carnivool ist einfach so eine Band, die meldet sich alle 10 Jahre mal mit irgendwie was Musikalischem und das ist immer gut. Das ist immer on point, immer gut gemacht, immer gut geschrieben, immer gut produziert und das ist halt einfach, man singt so ab, ist eine Progressive Metal Band, ist für alle die für den Tool vielleicht ein bisschen zu kompliziert oder zu nervig ist, die kommen mit Carnivool sehr, sehr gut in die Runden und die haben den Song All It Takes halt rausgebracht vor letzte Woche, vorletzte Woche, kam auf jeden Fall unangekündigt, war auf einmal da und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind.
Ja, das stimmt.
Genau. Dann ich will fast schon sagen, für Local Heroes aus meiner Ecke hier, Aachener Region, Hostage heißt die Band. Ganz junge Dudes machen sehr, sehr gutes Zeug Richtung Metalcore. Ich würde es fast sagen, Richtung Wage War und sowas in der Richtung vom Sound her. Haben jetzt einen Song rausgebracht, der heißt Cancer. Finde ich sehr, sehr cool. Gut produziert. Ich bin sehr beeindruckt. Ich habe die Jungs lange Zeit aus den Augen verloren. Dann kamen sie jetzt wieder mit Cancer. Wahnsinn. Was für eine Qualität von Produktion und Songwriting dahinter steckt. Denke ich, die könnten auch wieder einen guten Satz machen nächstes Jahr, was die Bekanntheit angeht. Dann vielleicht mein dritter Song und auch der letzte Song, weil mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, aber der ist mir umso wichtiger. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal in einer Folge über die Band Cora Winter gesprochen, zumindest im Kontext der Spotify-Liste und ich habe die sehr, sehr gemocht, weil das so eine gute Mischung aus Black Metal und Fjord und Deutschrock, Deutsch-Post-Hardcore war. Der Sänger von dieser Band hat auch ein Solo-Hip-Hop-Projekt, da nennt er sich Haxan. Und ich folge ihm tatsächlich schon was länger auf TikTok und auf Instagram und sowas. Ein lustiger Kerl. Und der hat seine EP gedroppt vor ein paar Tagen. Ich habe nach unserer Folge, letzten Folge kam diese EP raus. Die heißt Gargoyle. Super düsterer, abgefuckter Rap. Geht so in die Richtung Puya. Vielleicht nicht so abgefahren wie Ghostman, aber schon jetzt nichts, was du hörst, wenn du gut drauf bist. Gefällt mir super gut. Gefällt mir wirklich wahnsinnig gut, dieses ganze Ding. Es sind 7 Songs, die gehen runter wie Butter. Und vor allem der Song Bloodflow hat einen geilen Vibe, einen geilen Beat. Und das Video dazu ist noch lustiger, weil er halt mitten in Berlin steht und einfach irgendwie total abreißt. So, weißt du, er hat einfach eine Box genommen und ein Mikrofon und steht dann in Berlin mit so einem Typen, der hat sich dann als Bär verkleidet, so ein Bärchenkostüm. Und dann steht er irgendwie vom Brandenburger Tor und fängt da an, total abzugehen, Head zu Head bangen und keine Ahnung, und rappt dann nach seinen Text runter. Finde ich geil, finde ich super. Nicht ganz unkritisch, wenn es in Sachen um Gesellschaftskritik und Sozialkritik geht, deswegen von Haxan den Song Bloodflow.
Der Bär scheint uns zu verfolgen.
Der Bär scheint uns zu verfolgen. Podcast, ne? Auf jeden Fall, ja.
Vielleicht ist es so. Ja, das war das nach hier Kalender der, keine Ahnung was, war das. Es war das Jahr des Bären.
Es war das Jahr des Bären, ja. Chinesischer Tierkalender.
Ist das so?
Ja.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist Jahr des Affen oder sowas. Nö. Ich weiß es. Das Jahr der Ratte oder des Affens, ich weiß es. Ich bin überhaupt nicht drin in dem Thema. Für uns ist es das Jahr des Bären.
Ja.
Für Kerngeschäft ist es das Jahr des Bären. Ja, dann, Jungs, das ist die letzte Folge, die allerletzte Folge für dieses Jahr. Wir machen auf jeden Fall unser Schlusswort. Das übergebe ich dieses Jahr an den Mike und ich bedanke mich von meiner Seite bis hierhin schon mal bei den Zuhörern, dass ihr mir jetzt zugehört habt, die 2 Folgen lang, dass ihr uns dieses ganze Jahr hier gefolgt sind. Aber ich denke, Mike wird da noch wesentlich bessere Worte finden, als ich es jemals könnte. Deswegen, Mike, hau einfach raus.
Schön die Erwartungshaltung nach oben
packen. Genau, immer.
Der Druck steigt. Ja, Leute, vielen, vielen Dank für die Treue bis hierhin. Wir haben uns sehr gefreut, auch auf die direkten Zuschriften, die wir immer wieder von euch bekommen und bekommen haben.
Affengeil.
Und wir haben uns überlegt, wie gehen wir aus diesem Jahr raus, wie kommen wir in das neue rein. Wir werden wohl vermutlich so im Februar wiederkommen, gönnen uns so eine kleine Winterpause mal, tut uns wahrscheinlich auch mal ganz gut. Und Wenn ihr trotzdem einfach uns auch mal so Themenvorschläge geben wollt oder vielleicht habt ihr auch irgendwelche Folgen erst viel später gehört oder so, dann schreibt uns doch gerne, kriegt uns zumindest auf Instagram mich unter @watchmysound, den Thilo unter @thilos. Und den Lin unter @amongstthe_rust. Die werden wir, glaube ich, auch nochmal in der Folge einfach verlinken.
Natürlich,
immer. Also nicht zögern, einfach mal frei raus, ne, euer Feedback geben oder eure Wünsche oder was ihr blöd findet. Alles gern gesehen, gehört, gelesen. Ansonsten bleibt frisch, bleibt bitte gesund, macht keinen Blödsinn und wir hoffen, dass wir euch dann auch im kommenden Jahr wieder, wie sagt man, an den Hörer bekommen? Sagt man das?
An den Hörer.
Gut. Dass wir uns gemeinsam vor diesem Kerngeschäft versammeln und ihr wisst schon, was ich meine. Also bleibt auf jeden Fall gesund und bis bald und guten Rutsch und bis nächstes Jahr.
Genau, bis nächstes Jahr, verdammt nochmal. Kommt gut rein.
Wiederhören.
Auf Wiedersehen. Ciao.